Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitech Podcast mit mir, Philipp Brüegg.
Mit mir, dem Scarface Simon Balissa.
Und dem headbangenden Luca Fontana.
Genau, für alle, die nur das Audio hören. Der Luca ist eigentlich der Abgang mit unserem sensationellen Jingle. Und der Simon hat Bekanntschaft gemacht mit dem Boden.
Ja,
das muss man sagen. Ja, mit der Schwerkraft. Hast du einfach wieder mal gegen die Schwerkraft verloren?
Ja, ich bin ausgerutscht, ja. Wir sind gebrötelt im Wald, nachher bin ich ausgerutscht.
Sag ja, also wenn ich eine Schlägerei hatte.
Es sieht aus wie eine Schlägerei, aber es ist eigentlich völlig unspektakulär. Und dann nachher...
Ich hab gedacht, ich hätte die letzte in Spreitenbach gesehen.
Das ist wieder etwas, was wir rausschneiden können.
Full Disclosure, ich bin von Spreitenbach, ich darf das sagen.
Ja, das stimmt.
Du wohnst doch so nahe an der Grenze.
Aber etwas anderes.
Und dann bist du noch GC-Fan. Ich weiß nicht, ob man sich da noch Spreitenbacher darf schimpfen.
Jetzt bekomme ich.
Wer müsste man da sein, Spreitenbach eigentlich? Wer ist dort offiziell in Hausklub?
FC Bademann!
der FC Spreitenbach, denke
ich. Ja, denke ich schon, ja.
Der Spreitenbach.
Grossartig. Also gut. Was ich gerade heute noch gesehen habe, bevor ich zum Programm komme, habt ihr gewusst, dass der Erfinder vom Janosch, der Horst Eckert, hat heute Geburtstag. Er wird, shit, 90. Der Geburtstag, ich weiß gar nicht, wie alt er wird.
Alt
ist er, jedenfalls. Ja, ich glaube 90, ja.
Und er lebt noch in dem Fall?
Ja, der lebt auch. Ich habe zuerst gegoogelt, gestorben noch. Nein, Geburtstag. Der Geburtstag.
Janosch, also in Kinderbüchern Janosch, oder?
Genau, ja. Und der mit Tigerente, Tiger und der Bär, ist noch bei uns im Haus natürlich jetzt aktuell. Ich kann nur sagen, der hat noch einen interessanten Lebensweg. Also müsst ihr euch mal nachlesen, wie der von Polen, so einer armen Familie und so, und dann auf Westdeutschland geflüchtet oder immigriert. Interessant.
Dann hat er da die Zeichentrickfigur.
Genau, hat er da Janosch und die Traumstunde. Zauberstunde, das im Fernsehen, weiß ich gar nicht, wie es geheißen hat. Janosch Traumstunde.
Weiß ich gar nicht. Ich habe das irgendwie nur am Rand mitbekommen. Es hat mich nie so als Kind schon nicht so interessiert, dass die Rente Janosch.
Das war grossartig.
Ich habe nur die Tigerrenten-Show gekannt, die Spielshow.
Ja, das ist ja schon noch ein Disney-Club gewesen, da sieht man das Alter, oder?
Voilà.
Ich habe übrigens gesehen, ich habe. Wir haben ja überlegt, mal so ein Format zu machen bei Discord, wo wir über Themen, die unsere User sehr bewegt und viel diskutiert werden, das mal auf Discord mitdiskutieren. Könnt ihr uns also gerade eigentlich Kommentare schreiben, auch auf Discord, wie auch immer. Eben, das interessant fändet, so eine Möglichkeit, wo man dann irgendwie mit dem Autor ein bisschen quatschen könnte, intensiv über das Thema. Und ich habe gerade überlegt, dass mein Artikel da Android-Tablet, den ich da mit dem iPad verglichen habe, wo jetzt endlich draußen ist, hat es wieder sehr viele Kommentare gegeben. Ihr beide habt doch auch ein iPad, oder nicht?
Yes. Ja.
Schon, hä? Für was braucht ihr es?
Hauptsächlich zum Comics lesen. Also, viel Comics lesen. Web, also über die Marvel-App und so. YouTube-Videos schauen. Und ehrlich gesagt,
ich habe eine Frage.
Also, sonst so oft brauche ich es gar nicht. Also, es ist irgendwie einer von den Käufen, die ich gemacht habe, wo ich bis heute nicht so genau weiss, warum ich ihn gemacht habe.
Ich brauche es jeden Tag. Aber ich habe es schon mal gesagt, für mich ist es ein besserer Radiowecker, wenn man noch ein bisschen YouTube kann. Ich habe es einfach immer am Nest und höre Radio. Also ja, morgen höre ich Radio damit und Podcasts zum Einpennen und schaue Videos. Und dann selten, wenn ich mal irgendwie Bock habe und dazu komme, brauche ich es, um meine Musiksoftware ansteuern. Weil da gibt's coole Apps und da kannst halt, es ist schon nice, wenn dann hast du so Regler halt, wo kannst brauchen, aber es ist immer noch beschissener als taktile, also echte Knöpfe und so. Aber ich habe im Moment keine Lösung zum echten Knöpf haben und darum mache ich es jetzt mal so mit dem iPad, kann ich dann meine Synthes ansteuern und so. Das ist noch nice.
Ich habe gerade den Luca eben eine Frage gegen Comics, aber du hast ja schon gesagt über die Marvel-App. Also bei dir ist ja klar, die würde mir natürlich nichts bringen, die App, weil eben, die hat ja nur Marvel. Das
Boring!
Das ist aber wirklich ein Scheissdreck mit. Ja. Eben, es gibt ja dort noch Comixology von Amazon oder eben irgendwie
aber
Google Play.
Gibt es jetzt Marvel-Zeug dann auf dem Comixology oder ist das einfach.
Nein,
das gibt's schon auch.
Die haben so gut wie alles. Die haben, glaube ich, die grösste Auswahl. Google Play hat auch eine sehr grosse Auswahl und ist halt auch überall verfügbar. Und eben genau, ich habe ja das verglichen, die beiden, ich habe das Galaxy S7 und das iPad Air. habe ich verglichen. Ich habe die, viele haben ja dann gesagt, ja, aber das eine ist viel teurer und so, dann nimm doch das Pro und so. Aber ich habe gefunden, die machen schon Sinn, weil es sind beide solche Premium-Geräte, aber eben doch nicht. Weil das iPad Pro, das ist, das kaufst du schon einfach, entweder willst du einen riesen Bildschirm oder eben du willst wirklich arbeiten damit. Und das sind solche die Premium-Tablets, hätte ich jetzt noch gesagt, die aber doch für Konsumenten sind. Weil sonst kannst du gerade so gut das günstige iPad nehmen, weißt du, das, was einfach iPad, glaube ich, heisst.
Aber, und,
aber ja, jedenfalls, ich habe es einfach interessant gefunden, wirklich, wie der Kommentar natürlich bei uns ist immer so ein bisschen Android-lastig, oder? Also, wo viele finden, dann ist kein Scheiß, kostet viel zu viel.
Nerds halt.
Ja, ich finde, ich habe einfach, genau, was ich eigentlich noch wollte sagen, ich habe es wirklich, mich hat es überrascht, ich habe gedacht, das iPad gewinnt klarer. Ich bin wirklich selber schon so ein bisschen brainwashed gewesen, dass ich das Gefühl hatte, ja, das iPad ist eh besser. Und dann, ja, wirklich, also selbst, ich habe wirklich viele Apps für mich und es ist noch, in vielen Belangen sind die Android-Tablets, also eben, das jetzt in dem Fall das S7, besser, also einfach die Apps laufen besser oder haben zum Teil auch bessere Darstellungen, aber in der Mehrheit vom Ding ist es ein bisschen besser, das iPad, aber die Unterschiede sind also jetzt nicht gewaltig, also
ist jetzt preislich
Unterschied? Ist es ein bisschen günstiger als S7. Und dann ist natürlich, viele haben gesagt, wo, wie so ein bisschen du sind, Simon, weißt du, ja, sie brauchen es einfach, um so ein bisschen Videos zu schauen und so. Und dann langt er natürlich so jedes Android-Tablet. Ja, aber das Ding ist eben auch, das iPad ist fängt eben auch, das eine ist, glaube ich, 350 Stutz oder so, weißt du? Und das ist natürlich, und da bin ich eben der Meinung, das wäre auch noch eine interessante Fortsetzung vielleicht, das günstige iPad gegen ein gleich teures Android-Tablet. Ich könnte mir vorstellen, dass dort der Unterschied fast noch grösser ist.
Der Preisunterschied von denen zwei, die du jetzt da verglichen hast, ist keine 100 Stutz.
Genau, der Stift kommt einfach nur dazu, wo glaube ich 130 Stutz ist
beim iPad. Du hast mit Stift natürlich das iPad. Okay, ja, okay.
Fair aber enough. dann sind es 200 knapp. Einfach,
ja, es sind etwa 200.
200 Stutz. Ja, 20 Schutz. Ja,
aber das ist schon sinnvoll, die Geräte, die du ausgesucht hast. Und du hast natürlich, dann hat es geheißen, ja, du müsst dein Pro vergleichen, weil das ein 120-Hertz Bildschirm hat. Aber du hast schon recht. Also ich bin da vereinisch. Mit dir auf deiner Seite, dass du nicht das Pro genommen hast. Weil ich glaube tatsächlich, das macht Sinn, dass halt einfach die preislichen in der ähnlichen Klasse mit gleich viel Gigabyte und so vergleichst.
Es ist ja grösser. Da hätte ich müssen das S7 Plus nehmen, oder? Egal.
Das S7 Plus hat was mehr? Ein bisschen Prozi?
Da bin ich einfach nicht sicher, aber es ist auch grösser, das weiss ich. Und viele haben dann geschrieben, ob jeder ruckelt es denn nie, ihr S7 Plus. Aber,
ja, das habe ich gesehen, aber.
Unhals. Ja. Anyhow, jedenfalls, falls ihr das interessant findet, mal über das weiter zu diskutieren, über Discord. Wir haben ja einen Discord-Channel, wir verlinken den immer, könnt ihr uns auch dort drin schreiben oder unter die Story. Dann schauen wir mal, ob wir so etwas lancieren können. Aber komm, kommen wir doch zu unserem Programm heute. Das ist nämlich wieder vollgestopft. Und zwar, wir fangen an mit den News, wo wir unter anderem über den Streamingdienst Shadow redet, wo Konkurs angemeldet hat. Harry Potter, Hogwarts Legacy, gibt es eine Trans-Auswahl, über das reden wir. Dann gibt es ein neues Turtles-Game, und zwar wirklich Back to the 90s. Ich bin jetzt schon pumped. Dann ist Roblox an die Börse gegangen. GameStop ist immer noch an der Börse und geht der Decke. Es gibt neue Sonos-Speakers. Es gibt Hasselblad, wo gemeinsame Sachen macht mit OnePlus. Der Kassettenerfinder ist gestorben. Der Michael B. Jordan führt Regie bei Creed 3 und Braveheart und Pearl Harbor Drehbuchautor. Inszeniert ein Thriller über die Schweizer Garden, da bin ich auch gespannt. Dann, wer von euch hat Billie Eilish? Eilish.
Ich, Billie Eilish. Doku.
Und dann haben wir noch Plus. Zwei, drei Spiele, unter anderem Blizzard Arcade, wo eigentlich nichts mit Arcades tut, Maquette und Loop Hero und der Simon mit Magic.
Ja, das müssen wir, wenn wir wollen. Und sonst kann man das auch nächste Woche noch machen oder auch gar nicht. Aber ich habe gedacht, das ist ja ein Spielecke und ich bin nach längerer Abstinenz habe ich wieder mal Paper Magic mehr reinbestellt gestern, weil ich super pumped bin fürs Neue Set.
Ja, das Pokémon, dort habe ich das nicht ganz mitbekommen. Vielleicht du, Luca, das ist ja auch wieder irgendwie so alte Päckchen am Auspacken. Das ist wieder irgendwie so plötzlich ein Renner. Weißt du auch
nicht? Ich weiß nur, dass die einfach irgendwie wieder mal teuer verkauft werden. Da gibt es, glaube ich, ein paar sehr, sehr wertvolle Karten, die da im Umlauf sind. Aber ich bin da jetzt auch gerade irgendwie.
Ich habe einfach viele, ich habe gesehen, viele wirklich packen so die 90er-Dings im Stream aus. Und check aber nicht ganz, was es damit auf sich hat, weil so viel von denen wird es ja nicht mehr geben, so geschlossene
Packen. Vor allem, wenn du sie auspackst, dann sind sie wahrscheinlich auch nicht mehr viel wert.
Ja, also ich kann nur von Magic reden, aber das ist ja, das ist tatsächlich so eine Alpha-Box. Das ist halt einfach High Risk, High Reward. Wenn du natürlich dann irgendeinen Alpha Black Lotus drin hast, dann nachher hast du das Zehnfache von dem Ding draussen. Aber wenn du eben nicht drin hast, ja, dann nicht.
Und sonst hättest du das Päckchen verkaufen für irgendwie ein bisschen
was. Genau.
Okay, das ist halt also komm, fangen wir an mit dem Streaming-Dienst. Das ist nämlich wirklich der, ich habe es nur schon wegen dem spannend gefunden, weil immer, wenn wir über Cloud-Gaming schreiben oder einen Test oder ich zumindest, dann schreiben immer ein paar, hey, wollt ihr nicht über Shadow mal schreiben? Das ist das Beste. Wir haben erstens schon mal einen Test gemacht und Shadow ist ein französischer Anbieter von Cloud-Gaming, wo du aber wirklich, du mietest wirklich ein Server-Rack und kannst dort den kompletten PC sozusagen aufsetzen. Also du musst
das
Windows musst du nicht aufsetzen, aber der Rest, wirklich, du loggst dich ins Windows ein und dann installierst du Steam und all deine Programme und kannst dann wirklich
dort... GOG-Games, genau, wie die heissen.
Hast du dort deinen PC. Und genau, jetzt haben die aber... Sie haben so gesagt, sie sind extrem erfolgreich und sie sagen auch Opfer vom eigenen Erfolg. Aber sie haben jetzt Blade, heisst die Firma übrigens, die das den Dienst macht, eben mit Sitz in Frankreich und die haben jetzt Konkurs angemeldet. Und zwar, weil die Firma, die ihnen die Server stellt, die hat, also sie haben die wie geleased bei denen und die wollen jetzt halt mal Klütter sehen. Und ja. Und das sind ungefähr, was haben sie gesagt, etwa 30 Millionen Euro. Und das haben offenbar, hat Blade das nicht. Und sie sagen aber eben, sie sind, also es ist erfolgreich, sie sagen Tausende, haben sie selber gesagt, Tausende, was ich mega komisch finde, weil das wäre ja nichts. Also das wäre ja mega wenig. Tausende. Also es sind nicht einmal 10'000 geschrieben, es sind Tausende geschrieben. Das schreibt man extrem. Es
kommt darauf an, wie viele Server die haben, oder?
Ja schon, also, aber wenn du sagst Tausende von Kunden, Tausende? Ja. Das wäre doch, ja gut, okay, wie auch immer, aber das schreibt man jetzt, ja.
Nicht Zehntausende.
Ja, nicht Hunderttausende, vor allem, also weißt du, ja egal, aber offenbar, sie sagen immer noch, sie sagen erfolgreich, was da sehr gut möglich ist und jetzt sind sie an einem Investor suchen und es hat sich offenbar auch schon einer gemeldet. Mal schauen, wie es dort weitergeht, aber jetzt gerade aktuell sieht es natürlich dort nicht so rosig aus. Und
Nein.
Das Prinzip finde ich auch geil. Also, eben ist, schreibe ich bei den Kommentaren dann immer an. Weißt, im Vergleich zu irgendwie X-Cloud, also Xbox Cloud Gaming oder Stadia, das kannst du einfach auch nicht vergleichen. Das eine ist wirklich so eine Consumer-Lösung, wo einfach einloggen, gamen und das kannst du nicht vergleichen mit dem Dienst, wo einer muss einen PC aufsetzen. Also weißt du, drum. Ja.
Ja, das ist sehr nischig. 65'000 im 2019 sind Customer Account gewesen.
Okay.
Okay.
Oh, das ist
also in dem Fall doch 10'000.
Ja.
Aber ja, komm, also ich finde die Aussage Opfer vom eigenen Erfolg, was heißt das jetzt genau im Zusammenhang? Weil offenbar, offenbar hat man ja Erfolg. Man hat sogar mehr, also sie haben ja so viele Anfragen von Leuten, die gerne einen Server oder einen PC bei ihnen mieten oder streamen, dass sie Mühe haben, zusätzliche Server bereitzustellen für all die Leute. Darum haben sie Leute auf der Warteliste, so erfolgreich sind sie. Aber gleich nicht genug Geld, um ihr Leasing mit dem Server-Provider zu zahlen. Und da frage ich mich auch, was da im Hintergrund völlig falsch gelaufen ist in der Kalkulation oder in dem Businessplan, wo irgendwie auch irgendwie darauf hinauslaufen, dass wenn man so viel Nachfrage hat, dass man nicht ein Minus, also so, dass man eine Insolvenz muss anmelden.
Das muss ja, also ist ja ein Abo-Service, oder? Du zahlst ihnen $15 pro Monat und das heisst, und die haben logischerweise dann Leasing, das heisst, sie werden den Serveranbieter auch irgendetwas pro Monat müssen zahlen, was sie offenbar in dem Fall nicht haben können.
Oft, ja. Oft ist doch so, dass das habe ich vor 20 Jahren in der Wirtschaft doch mal gelernt. Es gibt doch da die Kurve, oder? Und dann irgendwo, es gibt einen Punkt, wo es extrem rendiert und dann irgendwann bist du über den Berg und dann wird es nur noch teurer, oder?
Das ist nicht gut.
Sorry. Ich denke, du kennst dich doch da besser aus.
Habe ich vor 20 Jahren mal, es gibt eine Kurve und einen Punkt und dann nachher, wenn du drüber bist,
ich habe gedacht, ihr sagt jetzt alle, ja, ich weiss, was du meinst. Nein, wir wissen es nicht.
Die goldene Kurve, Bilanzkurve, ich habe keine Ahnung.
Das sind mittlerweile ein Digitec i4
einfach. Einfacher gesagt, es gibt doch einfach, wenn jetzt irgendwie eine Firma, die jetzt ein Telefon zum Beispiel herstellt, oder, dann wird die, je mehr sie können machen, wird es immer billiger. Oder? in der Herstellung. Aber ja, irgendwann gibt es eben einen Punkt, wo es dann eben nicht mehr billiger wird und dann steigen wieder die Kosten. Ich habe das Gefühl, das hat garantiert einen eigenen fancy Namen. Und da frage ich mich einfach, ist jetzt das auch so eine Situation, wo sie einfach noch ein ganz schlechter Punkt sind, oder? Wo, jetzt haben sie viele Investitionen, aber oft bekommt noch zu wenig zurück und sie müssten halt vermutlich eben mit einem Investor noch mal mehr wachsen, bis dann irgendein, ich weiß doch so oft ist in der Wirtschaft, kommt
Break
das.
Even.
Ja, ja, genau. Aber du, mal schauen, wie das weitergeht.
Sehr, sehr, sehr strange. Also rein, ich sag mal, rein von der Idee her ist ja eigentlich, du zahlst, die Idee ist ja eigentlich ja wirklich nicht schlecht. Du zahlst irgendwie etwas um die, was, $15 im Monat, hast du vorher gesagt, oder? Also etwa, wie ist eigentlich die Hardware? Oder anders gefragt, was ist die Hardware, die sie zur Verfügung stellen? Also wenn du das, der PC, wo du angestellt bekommst, der virtuelle PC. Was ist das von der Grafik her? Also ich habe da vor 2 Jahren, wo es losgegangen ist, haben sie noch geredet von einem Intel Xeon Server, äquivalent also von einem Core i7, 12 GB RAM, GeForce GTX 1080 und 256 GB Festplatte. Also nicht SSD, sondern wirklich einfach Festplatte.
Ja, das ist noch so.
Und wenn das ungefähr das Äquivalent von so einem PC, schau bei uns wahrscheinlich um die 1500, 2000 Franken, je nachdem. Und wenn du eben das zahlst pro Monat, dann willst du auf den gleichen Betrag kommen in etwa 4 Jahren. Also du zahlst eigentlich auf Raten einen PC in 4 Jahren ab. Was eigentlich noch geil ist. Was noch geiler ist, ist, wenn sie das natürlich ständig updaten, dass du
das wär's, oder?
Immer auf dem neuesten Stand bist. Und das wiederum heisst aber für sie, immer wieder müssen investieren in ihre Hardware. Und vielleicht ist dort irgendetwas irgendwann einmal, auch jetzt vielleicht mit Corona, wo man auch überall von Lieferkosten gehört, von irgendwie Teilen, wobei, ich bin da glücklich zu wenig Experte. Ich rede wirklich...
Also. Eben, wie gesagt, ich finde es noch teuer. Also, weißt, es ist, sie haben verschiedene Abos, oder? Und ich glaube, 16 Stutz pro Monat ist das echt das teuerste. Aber sie haben die haben 3 verschiedene Abos und beim teuersten kommst du einen Titan RTX über und die zweitteuerste ist RTX 2080. Ja, du, anyhow.
In dem Fall haben sie es doch jetzt über die Jahre, über die letzten 2 Jahre ein bisschen, oder 3 Jahre.
1080
Grenzen. Da, wo ist ich cool. Jetzt ist grad... Ich finde die Idee ist wirklich geil.
Vernaft, dann sage ich es halt nicht. Gehört ihr mich nicht? Oder ist irgendwie, oder was ist das Problem? Nein, sorry.
Was? Doch, jetzt höre ich dich.
Okay.
Hast du etwas wollen sagen?
Ja, ich habe fünfmal anlaufen genommen, um etwas zu sagen. Oh, sie haben ja das auf der Seite heisst GPU GeForce GTX 1080, 4-Kern, 8-Thread-Prozessor, 12 GB Arbeitsspeicher, 256 GB Festplatte. Ja, also wenn es das ist, was du bekommst, dann finde ich, okay, dann kannst du aufrechnen. Natürlich, wenn du einen PC so reinstellst, dann wird etwa 1200 bis 1500. Das ist wirklich etwa das wahrscheinlich.
Ja, aber Input-Lag und so, weißt du, also gleich.
Ja, Input-Lag und dann nachher kommt eben, aber natürlich, dass irgendwie dann nachher der Shit irgendwie updated wird und so, das wäre natürlich vielleicht schon nice und so, wenn das wirklich geht. Aber ich glaube, das Konzept ist wahrscheinlich schon,
das musst du eben selber machen. Weißt du, loggst dich dann ein und das ist dann dein
PC. Nein, ich meine Hardware.
Ja, das musst du... so meinst du? Ich meine, weil die Software, wirklich, das ist dann auch wieder, du logst
ja, du hast ein PC und das ist natürlich auch noch das Problem, das ist einfach überhaupt nicht ist einfach überhaupt nicht benutzerfreundlich, oder? Weil das Cloud-Gaming-Zeug ist ja eigentlich die Idee, das Kopfteli eigentlich kannst einloggen, loszocken, Game auswählen, loszocken und das ist die absolute Antithese zu dem. Also es ist für wahnsinnig nischige Nerds, also ich glaube, das ist das Geschäftsmodell, das eigentlich so wenig da seine Berechtigung hat.
Ja. Also,
Quote für den Titel.
genau. Ich versuche mir das zu notieren. Ach komm, wir gehen weiter zum nächsten News und so. Betrifft das Harry Potter Hogwarts Legacy. Das ist das upcoming Action-Rollenspiel im Harry Potter-Universum, wo vor den Büchern spielt. Singleplayer, wie der Luca und ich das Gefühl haben. Ich glaube, so viel weiß man noch nicht über das Game. Er wird von Avalanche entwickelt, Warner Bros. Steht dahinter. Und dort ist jetzt rausgekommen, dass eben, also Bloomberg hat das geschrieben, ich glaube offiziell haben die Entwickler sich nicht geäußert dazu, aber es wird Optionen geben, dass man sich einen Trans-Charakter erstellen kann. Also dass du bei der Charaktererstellung, wo so da die Witch und Wizards geht, hängt nicht damit zusammen, was du für einen Körper, was du für eine Stimme wählst und auch wie du adressiert wirst, kannst alles frei wählen. Und das ist einfach insbesondere interessant, weil die Autorin J.K. Rowling sich halt irgendwie wirklich wiederholt auf Twitter gegen das äußert, also gegen trans Menschen. Mit denen haben sie es offenbar nicht so gut. Und ja, und dass das offenbar auch eben, wir vermuten natürlich, dass das auch wie so ein Zeichen ist dagegen, oder? Weil das Game, das wird auch schon Jahre in Entwicklung sein, die Leute arbeiten schon seit Jahren dran, mit Begeisterung vermutlich, oder? Finden auch die Bücher und alles geil, und das von der J.K. Rowling und ihrer komischen Meinung, das ist natürlich erst in den letzten Jahren rausgekommen, oder? Und ich glaube, das muss auch noch frustrierend sein, du schaffst irgendwie für etwas, was du geil findest, und dann kommt raus, dass die, was geschrieben hat, eigentlich ein verdammter Zwetschgen ist, und mit sehr komischen Meinungen, und dass das wie, eben, kannst du noch so ein bisschen Zeichen setzen. Man muss natürlich bei dem schon immer sehen, auch wenn sie das vielleicht nicht geil findet, aber sie verdient natürlich trotzdem Geld an dem Game. Also, weißt du, so stark eins auswischen, ja, tut man ihr damit nicht. Also, wenn es ein Erfolg ist, kommt sie Geld über.
Es geht ja auch nicht darum, ihre eins auszuwischen, sondern einfach das eigene Produkt zu schützen vor diesem ganzen PR-Desaster, das sie da veranstaltet, oder? Also, es könnte wahrscheinlich der Macher nicht egaler sein, was J.K. Rowling findet, aber wenn sie damit an die Öffentlichkeit geht und damit ihres Produkt gefährdet, wo eben, wie du sagst, seit Jahren geschaffen wird, investiert wird, dann müssen sie sich distanzieren. Es hat, glaube ich, auch der Warner Bros. Interactive Entertainment, das heisst, glaube ich, oder das Game Studio, der Präsident, der Name David Haddad oder so etwas. Quasi. Hat sich im Vorfeld auch schon distanziert von all diesen Aussagen von der J.K. Rowling. J.K. Schon.
Ja, du? J.K. Rowling. Ja. Aha, so.
J.K.
Ja.
J.K. J.K. Rowling hat sich auch davon distanziert. Also mehrmals.
Ja, das haben,
aber ja, klar, sie.
Genau, das finde ich auch schon. Das ist auch schon. Das zeigt ja auch schon, was die Meinung ist von der, wenn man sagt, nein, sie hat so gut wie nichts zu tun mit dem Game.
Ja.
Also weißt du, sonst würdest du sagen, ah ja, natürlich, die ist involviert und so. Aber nein, da ist wirklich so, geh weg!
Sie gibt uns persönlich Unterlagen und Tipps und Hintergrundwissen, wo sie ist da eng involviert im Story-Development und überhaupt und sowieso. Logisch, ja klar, hast vollkommen recht. Ja. Würde man eigentlich am liebsten, würde man wahrscheinlich auch am liebsten machen, aber im Moment ist es völlig... ist auch J.K. Rowling dem Ganzen, ich muss jetzt unbedingt meine politische Meinung auf Twitter äußern, Zug aufgesprungen. Yeah. wie auch schon die Gina Carano von Star Wars und ganz viele andere auch, wo ich mir denke, hebt doch. Wieso?
Okay, auf eine Art bin ich ja. Von Anfang finde ich es dann easy, weil dann weiss ich auch, wo die Leute stehen. Aber ja, klar, sie vermissen dann natürlich dann einfach die Sachen. Aber J.K. Rowling, die ist ja wirklich auch ein Buch für sich, was die einfach irgendwie nachträglich dieser Geschichte noch hinzudichtet, das finde ich schon geil. Wirklich einfach, was da gerade passt. Einfach so, ah ja, natürlich, das hat es auch noch drin gehabt, das war auch drin gewesen, das und so. Ja,
dem
hat es
angefangen.
Das schon wirklich.
Mit dem hat es angefangen. Am Anfang habe ich es noch sympathisch gefunden, weil eine von den ersten, ich sag mal so, denen, wo du sagst, diesen Hinzufügungen oder diesen Sachen, die hinzugefügt hat, war bei Harry Potter 6 am Anfang, also das ist darum gegangen beim Film, der Drehbuchautor, der David Close, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat eine Szene geschrieben, wo, vielleicht erinnert ihr euch, der Harry Potter am Anfang vom 6 ist in diesem Café, sieht die hübsche Bardame und sie sagt dann irgendwie, ja, ich habe am 11 ist meine Schicht fertig und er freut sich, auch cool, am 11 habe ich ein Date mit ihr. Und dann taucht der Dumbledore auf und sagt, so, wir müssen jetzt sofort los, du musst leider das Date sausen lassen. Und im Drehbuch hätte der Dumbledore irgendetwas sollen sagen wie, ja, ich habe auch mal eine Liebe gehabt, wo ich dann auch gehen musste, irgendetwas zu einer Frau, die er mal geliebt hat. Und dann hat J.K. Rowling sich beim Drehbuchautor gemeldet, weil sie das immer gegengelesen hat. Und hat gesagt, nein, Moment, das geht nicht. Und der Drehbuchautor, wieso ist etwas nicht gut dran? Und hat sie gesagt, ja, der Dumbledore ist schwul. Und das hat eben damals, es ist nie in den Büchern vorgekommen, es ist nie gesagt worden, es ist einfach wie so, ab dort weiss man, der Dumbledore ist schwul, weil sie das quasi so ihm gesagt hat und das dann irgendwie öffentlich wurde ist. Und das ist eigentlich eine coole Story gewesen damals und heute reden wir von Anti-Transgender-Zeugs und so und ich habe keine Ahnung, wie man so von dem Punkt zu dem anderen
kommt. Das check ich auch nicht. Das eine Tipp ist irgendwie, das findest du okay und das andere nicht.
Völlig.
Ein komischer Trulla. Aber du, komm zum nächsten, etwas Erfreulicheres. Und zwar, man sieht schon jetzt auch erfreulich, was dabei rauskommt. Aber bis jetzt noch uneingeschränkt erfreulich. Und zwar, es gibt ein neues Turtles-Game. Und zwar wirklich so im Stil von diesen 90er-Games. Es heisst Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Oh, ist grossartig. Wirklich ein 4-Koop-Game, eben solche Pixelgrafik, Side-Scrolling, Beat'em-up. Die, die es entwickelt, die haben auch schon bei Scott Pilgrim geschafft. Übrigens auch ein grossartiges Game. Wirklich sehr gut. Und ja, da bin ich voll pumped. Oh, das ist ein geiler Sound, sieht geil aus, mega, mega schön designt.
Pixel Art zum Glück. Nicht wie irgendwie. Was haben wir dort mal gegamed? Wo dann eben nicht so, wo dann so animiert war, alles schön und so, aber dann hat die Pixel Art dann schon noch geil.
Ich weiß es nicht mehr, aber ich.
Also einen Beat'em-up Side-Scroller.
Streets of Rage
4. Streets of Rage, genau, ja. Streets of Rage 4. Ist große Kindheitserinnerung. Wir sind mal mit dem Velo eben, also ich muss dazu sagen, kurzen Exkurs, ich bin in Dattwil, das ist bei Baden aufgewachsen und dann noch ein bisschen außerhalb von Dattwil, also es gehört zu Baden, dann bist du noch ein bisschen außerhalb. Und du hast dann nachher für die Schule hast einen Kilometer gebraucht und wir sind eines Abends dann tatsächlich den Kilometer nochmal ins Dorf haben. Um ein NES auszulehnen, immer einen Trade gegen Sega Mega Drive, wo wir dann wochenlang, oder zwei Wochen lang, haben wir die Konsole getauscht. Und ich habe einen Kollegen übernachtet und wir haben einfach das, die ganze Nacht das Hure Turtles Game auf dem NES gezockt. Und das ist so gigantisch gewesen, wirklich. Ist eigentlich im Nachhinein ein Fiddly-Trade, ein NES gegen Sega gegen Mega Drive. Aber. Es ist richtig, richtig gut. Durm, good times, man. Good times. Ich hoffe wirklich auf das Game, ja.
16-Bit gsi, weißt? Also ist ein 8-Bit? Nein, das ist doch die 16-Bit. Der Mega Drive war 16-Bit gsi, oder?
Ja, 16-Bit.
Ja, ich, ja. Oder? Das war schon geil gsi. Ich all das nicht gehabt. Ich habe es auf dem Gameboy, ich habe auch keinen Gameboy gehabt, aber ich habe es auf dem Gameboy gespielt vor allem. Dort hat es ja sehr geiles Turtle Game gegeben. Ich habe natürlich immer mit dem Donatello angefangen, weil er mit dem langen Stecker ist einfach am einfachsten gsi. Und dann, das war immer so lustig, du hast ja dann die vier Figuren gehabt, also die vier Turtles, und dann hast du wie deine vier Leben gewesen. Und ich habe natürlich mit Donatello angefangen, und ich habe mir eigentlich mit den Gammeligen zuerst anfangen.
Ja, nachher hat es auf dem SNES noch Turtles in Time gegeben. Das ist, glaube ich, auch eines von diesen Classics, oder?
Ich weiss nie, welches die Guten und welches die Verschissenen sind.
Ja, das ist wieder so eine Spieleserie, wo alles ein bisschen Hit and Miss ist. Ja. Genau, das stimmt. Turtles hat es gerade ein schlechtes Zeug gegeben und sensationelles.
Ich weiß nicht, ob das so die News, ob das von Polygon da, wo wir die News gelesen haben, ob das einfach interpretiert ist oder ob das tatsächlich so ist, aber das neue Turtles-Spiel Shredder's Revenge soll ein Sequel sein, wo eben genau dem Teenage Mutant Ninja Turtles Turtles in Time, also vom Super Nintendo ES-Spiel.
Ich meine, weiss irgendeiner noch, was dort passiert ist, oder?
Ja, natürlich! Du nicht! Hallo!
Ich finde auch geil, dass die bei uns haben ja die Hero Turtles geheißen. Ist Ninja ein böses Wort? Aber bei uns heißen sie Teenage Mutant Hero Turtles. Ja. Aber im Lied Teenage Mutant Hero Turtles. Wieso Hero?
Stimmt! Oh Gott!
Ninjas sind viel cooler und sie sind ja Ninjas.
Ich weiß das nicht.
Egal.
Ich habe keine Ahnung. Ist ein guter. Ja. Ah, ich habe keine Ahnung, diese.
Damals wurde ich auch nie geschnallt. Jo.
Gut.
Also, nächste News. Roblox. Das Game, wo alle spielen und niemand kennt, wo über 13 ist. Das ist krass. Ich habe es da schon mal ausprobiert. Aber ja, Roblox geht an die Börse. Oder ja, ist jetzt gegangen. Sie haben es ja schon länger mal vorgehabt. Das hast du auch reingeschrieben. Jedenfalls, die Essenz daraus ist, dass es. Eben, es ist ein gigantisch grosses Game und entsprechend erfolgreich war auch ihre Börsengang. Wie viel eben? Ich bin nicht ganz rausgekommen, vielleicht Simon, du bist ja unser Börsenexperte extraordinär.
Yeah.
Aber 38 Milliarden war ihr Market Cap, aber trotzdem sagt man jetzt den Firmenwert bei 45 Milliarden.
40, ja, weil dort die Aktie nun ist, ja. Ja, sie haben irgendwie gerade 50% plus oder irgendwie sowas. Ich weiss, das war jetzt nicht gerade im Kopf, aber ja. Und sie haben ja schon letztes Jahr rein mit einem IPO und sind jetzt Direct Listing, das ist der Unterschied, das ist IPO, hilft der, übernimmt den ganzen Börsengang, übernehmen die Investmentbanken und sonstige Leute und du hast kein Risiko, im Fall, dass sich die Aktie nicht verkauft, oder? Die sind dann einfach weg, die hast du schon mal sicher und zahlst dann dafür einen gewissen Prozentsatz und sie haben jetzt die Direct Listing, das heisst, du tust die Aktie, die du hast, einfach rausrühren.
Es gibt nicht mehr.
Es gibt nicht mehr. Ja. Und das scheint offenbar funktioniert zu haben. Aber sie haben zuerst ein bisschen Angst gehabt, weil letztes Jahr mit DoorDash und wie heisst das, Bed and Breakfast-Zeug.
Airbnb.
Airbnb, genau. die haben, die sind wahnsinnig überwertet an Börse und sind dann nachher auch entsprechend ein bisschen zusammengefallen und so. Das war einfach sehr ein bumpy ride gewesen. Und sie haben dann gefunden, komm, da machen wir nicht mit. Wir warten ein bisschen, bis sich das alles beruhigt hat. Und es hat sich überhaupt nicht beruhigt.
Das ist krass. Also, ich finde das wirklich ein Straub Roblox. Ich kenne das auch schon. Also, mir ist das schon länger ein Begriff. Ja, aber ja, dass es schon seit 15 Jahren gibt, das habe ich wirklich nicht gewusst. 2006 ist das auf dem PC rausgekommen. Erst, und ich nehme an, explodiert ist dann 2012, als aufs iOS und 2014 auf Android gekommen ist. Eben, für die, die es jetzt gar nicht kennen, alle ohne Kind vermutlich. Aber das ist einfach ein Game, wo du kannst dein eigenes Game machen. Halt, eben so, das hat ein bisschen was von Minecraft, oder? Aber man kann dann... du kannst ja wie auswählen schon aus verschiedenen vorgemachten Spielen. Und ich habe ein paar lustige How-Tos geschaut, wo irgendwelche Kinder erzählen, so mit Piepsstimmen. Hey, schau, das geht so und so, wurde lustig.
Ja, ich habe mal mit der Tochter von einer Kollegin einen Abend lang Roblox gezockt. Keine Chance gehabt. Aber ja, sie hat mir das dann, also die ist irgendwie eine 9, glaube ich, und hat mir das sehr herzig erklärt und so. Und sagt, nein, du musst doch jetzt da. Und dann hat er gesagt, jetzt bin ich da der alte Boomer. Wo ich, nein, fuck, genau. Aber was natürlich ein kleines Ding ist, 50% der Kunden sind irgendwie unter 13. Oder? Das ist natürlich, das ist einfach das, was jetzt die Leute wetten, oder? Dass die Kunden kannst du irgendwie behalten. Was, oder einfach ja, ein massives Potenzial. Ja, genau, also, weil die Eltern von diesen Kunden sind dann eigentlich Kunden, aber ja.
Genau,
weil du kannst ja dort innen, es ist wie so ein System, wo du kannst noch innen kannst dann zusätzliche Games quasi kaufen dort innen. Ich glaube, so funktioniert es, oder Phil?
Ja, also du, ja, eben, ganz genau weiß ich es auch nicht, aber ich kann sagen, was ich gelesen habe, du kannst dann so Bauelemente oder verschiedene Sachen kaufen, wie so deinen Baukasten einfach. Also ich glaube einfach, wenn es sonst Games ist, glaube gratis. Genau. Dann hast du einfach nicht so viele Möglichkeiten zur Verfügung und du kannst mit Micropayment und dann gibt es wie Season Passes, also ja, eben, das ist dann wiederum das, was ich immer finde, das finde ich halt so unsympathisch, gerade bei Sachen, die sich an Kinder richtet, oder? Genau. Ist die kein Mass und kein Ding haben und dann ist einfach so, ja, schau mal, aber da brauche ich doch noch und das brauche ich noch, ja.
Aber das ja, schau, da ist unser liebe Mutterhaus Migros zum Beispiel auch recht mitschuldig bei all diesen Sachen, die du an der Kasse kannst irgendwie dir gönnen und so, oder? Und das ist ja hure krass auf Kinder abgerichtet, weil als Erwachsener nicht kannst du nein sagen. Wenn ein Shit der Trend ist auf dem Schulhausplatz, dann nachher musst du Gottverdelli den Migros irgendwie die hure Spiele oder Sammelkarte oder was es dann halt ist, kaufen. Und auch wenn du keine Lust und kein Geld hast, um mit dem Migros zu kaufen, musst du es machen, weil dein Kind sonst nachher irgendwie abgeschlagen wird. Nein, auch die Aussenseiter ist. Also, ja. Finde ich ja. Finde ich ja bei dem Roblox ein bisschen fragwürdig.
Ja. Ja. Aber jedenfalls, ich fände das auch mal geil, vielleicht mit der Community zu zocken. Wir haben das jetzt noch nicht gemacht, das Ding. Aber wir haben schon viele Anfragen. Aber hey, falls auch noch jemand Roblox, das wäre definitiv etwas, wo wir Hilfe brauchen. Vielleicht
kann
mit den Eltern zusammen.
Eure 10-jährigen Kinder zur Verfügung stellen, mit uns zu streamen und uns wirklich ins Enkel zu stellen, dann könnt ihr euch gerne melden, weil ich bin mir sicher, dass wir absolut keine Chance haben.
Absolut, absolut.
Also.
Also kommt dann noch die letzte Börsen-News von GameStop. Die heißen News.
Wieder einmal. Ja, GameStop geht wieder wahnsinnig durch die Decke für Ex. Aber das Lustige ist, das Mal weiss jetzt niemand mehr so richtig, was es ist. Da gibt es x verschiedene Erklärungen. Also jetzt ist mal einfach ein Announcement gekommen, dass der Cohen, der ist ein Investor, der irgendwie 10% von GameStop gekauft hat, der wird jetzt macht die Transformation auf digital. Das hat er schon gemacht mit Chewy.com. Das ist die grösste so... Tierbedarfshandel online. Ja. Das ist ein riesen Erfolg in den USA.
Übrigens, sechs Seiten für irgendwie Star Wars Chewbacca.
Nein. Kleiner Tipp. Und dann ein kleiner Tipp von mir. Wenn ihr wollt, Köln machen im E-Commerce, gründet doch so einen Tierladen online, weil da gibt es nichts Richtiges in der Schweiz. Das ist ein kleiner Tipp von mir. Und er hat die digitale Transformation gemacht, und jetzt ist die Aktie wieder wahnsinnig durch die Decke und es sind wieder alle Experten, kommen überhaupt nicht mehr raus. Früher haben sie noch, im Januar haben sie noch Erklärungsgründe gehabt und haben gesagt, jetzt ist alles vorbei und jetzt könnt ihr euch das vergessen und ja nicht investieren. Auf Reddit gibt es irgendwie hunderte von Threads, die alle das probieren zu erklären. Es ist einfach absolut wie. Und CNBC macht wieder das, was sie immer machen. Nur die negativen News, weil sie halt Sprachrohr sind von der Wall Street und dort noch gewisse Leute kein Interesse daran haben, dass der Kurs so geht. Ist schön SEO-optimiert, wenn es GameStop eingibt, CNBC. Ja, er ist wieder zusammengefallen. Was aber nicht erwähnt, dass er immer noch viel höher ist als vor einer Woche.
Ich habe das genau auch gesehen, nämlich vor irgendwie zwei Tagen, dass er jetzt wieder zusammengefallen ist. Und dann habe ich kurz den Börsending, dann schaust du mal für ein paar Tage an, ja stimmt, geht runter. Und dann zoomst du einfach mal aus in einem Monat und dann ist es wirklich immer so...
Ja, eben. Gestern war er zwischenzeitlich über 300, gewesen, weit über 300, dann ist er auf 265 und es hat einen riesen Einbruch gegeben, als er dann irgendwie auf 200 runter ist und so. Aber das ist irgendetwas, weißt du, da passiert dann schon irgendetwas. Irgendwelche grossen Firmen sind dort hinten dran, das berichtet dann CNBC natürlich wieder, aber wenn er dann wieder steigt, berichtet es nicht, weil sie wirklich offenbar ein vitales Interesse an dem haben. Und das sind eben genau so Leute, die dann einfach mal GameStop suchen wie du. Das dann auch wenig einordnen und so. Und was jetzt passiert, weiß ich auch nicht, aber ich hodle. Ich halte meine Aktien gleich.
Ah, der hure Hodler. okay. Also, nun, wie sieht es da aus mit Sonos? Haben sie einen neuen Speaker? Ist das der, den man kann, mitschlecken kann?
Ja, genau. Sie haben schon mal, also unsere Kollegin Livia hat einen Artikel gestern geschrieben über das, kleine News. Sonos hat jetzt wirklich einen portablen Speaker, weil ihr Move, den sie letztes Mal gemacht haben, der ist gar nicht mal so Move. Man muss kurz einhaken, Sonos hat immer Bluetooth verteufelt, weil sie gesagt haben, die Soundqualität ist scheiße und sie sind immer proprietär über WLAN gelaufen und so. Und haben dann nachher mit dem Move zuerst mal einen Bluetooth-Speaker gemacht, der aber 4 Kilo schwer war und irgendwie, ja, einfach alles nicht so easy. Und jetzt haben sie quasi, den UE-Boom Konkurrenz machen, haben einen Speaker, der da heisst Roam. Sieht das hier ähnlich aus, ist halt einfach dreieckig anstatt rund, aber ist auch so ein runder Ding, kann wasserdicht, also ja, hat irgendwie so die IP, was weiß ich, Verordnung.
67,
da. Ja. Kostet etwa ähnlich viel, 199 hat sie jetzt da updated, das wissen wir jetzt schon, das haben wir gestern noch nicht gewusst. Also im Rahmen von diesen UE-Megaboom, glaube oder so, oder Boom 3, ich weiß gar nicht. Und was natürlich noch cool ist, hat das 2-3 Features mehr als du. Boom. Du kannst also den dann nachher aus dem Bluetooth, wenn du jetzt irgendwie da draussen Musik hörst und dann kommst du wieder rein, dann tut er sich gerade direkt ins WLAN einklinken und ist dann wieder Part von dem Multi-Room-System und so. Ja, also so ein Krebs zurück und macht jetzt doch Bluetooth. Und das ist wirklich das mal ein Speaker, wo ich denke, wenn du schon so etwas hast, lohnt sich das unter Umständen, also lohnt sich eigentlich das zu kaufen und nicht ein UE-Boom. Wo Platz herrscht ist.
Ja, gut. Ja, ich frage mich jetzt nur gerade, wie viele Leute, die so ein Sonos-Setup zu Hause haben, sind die Jungen, die draussen dran mit so einem Speaker rumlaufen? Ich weiß auch nicht, ist das die Schnittmenge gross?
Ja, aber das sind die Leute, die eine Villa haben mit einem riesen Garten, wo es vielleicht dann nachher beim unteren Tischli, wo es an mich zu mörgeln, halt doch noch kein Sonos-Wetterfest montiert haben, weil es gerade nicht geht. Und die nehmen dann den vielleicht dort mit.
Ich finde es schön, dass du meine Wohnung als Villa bezeichnest. Mehrstöckige Villa.
Ja, nein, der Phil. Für dich wäre, wenn du ein Sonos zu Hause hättest, dann könntest du dort an deinem Flüssli unten, kannst du oder beim Pizzaofen, kannst du nachher nicht...
genau. Ich finde es aber ein cooles Produkt, ehrlich gesagt. Er kostet mit seinen 199 Stutz die erwartete Sonos-Marge, sage ich mal, mehr als die UE-Boom. Die kostet etwa 113 Franken. Also schon ein bisschen Unterschied. Aber eben, wie du sagst. Also, ich glaube, es ist wirklich für, wenn du nicht schon ein Sonos-System hast, dann sehe ich jetzt nicht wirklich viel Nutzen. Also nicht viel Grund, zum 80 Franken mehr ausgeben für einen Sonos. Außer die Qualität wäre unfassbar viel besser. Das muss man jetzt ja auch noch abwarten. Das hat jetzt noch niemand von uns gehört, wie Sonos tönt im Vergleich zu einer UE-Boom.
Die Akkulaufzeit ist, glaube ich, ganz auf 10 Stunden an. Wenn wir jetzt vergleichen mit dem Megaboom, die ist, glaube ich, 150. Also ich würde es jetzt mal mit der vergleichen, einfach aus Fairheit, aus Fairness.
Aus Fairness,
ja. Die hat 20 Stunden Akkulaufzeit und ist 150. Also ich glaube, mit der UE-Boom kann man es nicht ganz vergleichen, das ist dann wirklich die kleiner. Aber die Megaboom, finde ich, ist dort wahrscheinlich die Referenz. Aber auch dort, eben 50 Stunden mehr Marge. Aber wie du sagst, eben integriert sich nahtlos dann in dein Sonos-System.
Das wäre etwas, was ich wiederum geil... Eben, ich habe ja bei mir alles Sonos daheim und das ist etwas, wo mich jetzt interessieren würde, wenn ich eben... Du kannst wählen, komme ich heim, dann stellt würde mein Sonos Roam abstellen und direkt auf Sonos daheim weiterlaufen. Das Swap oder so etwas heisst das. Das finde ich ein cooles Feature. Oder du kannst einfach das innerhalb von deinem... von dem Multiroom-System einfach noch mitnutzen. Aber das ist wahrscheinlich eher ein kontraproduktiv, wenn du da noch so eine Box, eine kleine hast, die einfach noch mitdüdelt irgendwo. Aber sag mal zum Beispiel, wenn ich keine Ahnung, im Badzimmer ein Bad nehme oder so und dort meine Sonos einfach weiterlaufen lasse, ja, dann.
Aber,
why not?
Ja. Also ich, aber ich sage. Ja, sorry.
Mikrofon ist auch noch ein Ding. Also Sprachassistenz für die, wo für Smart Home ist auch bei der Sonos Roam
dabei. Ja, das blende ich immer raus.
Ich, ja, also ich auch.
Ich habe das Gefühl, die haben keine Chance. Ich glaube, der Markt, es gibt schon so lange die Bluetooth-Speakers und irgendwie UA Boom und JBL und so, die haben sich durch den Markt schon lange aufgeteilt. Mit vor allem X-Designs und Farbig und für jeden Preis und so. Darum, ja, ja. Das ist so sicher, sie müssen auch noch einen machen und holen dann einfach nur genauso ein paar ab wie du, die jetzt vielleicht noch keinen haben. Aber irgendwie, ja, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie da grosse Wellen werden schlagen.
Ja. Aber ja. Ja, aber doch, den Namen zieht, habe ich das Gefühl. Kann schon, hat schon einen gewissen Magnet, eine gewisse Magnetwirkung.
Aber in dem Bereich, ja, du, wir sehen es. Genau das Gleiche wegen so Namen. Geht es wirklich im nächsten Jahr. Bei Hasselblad macht Sachen mit OnePlus. Hasselblad ist, die machen Kameras, die auch kein Mensch eigentlich kennt, außer wirklich so Kameraliebhaber.
Ja, jetzt musst du aber aufpassen. Also nein, ja. Wenn dich auch nur ein Mühe für Fotografie interessierst, also wirklich nur ein Mühe.
Nein, aber das meine ich
ja. Das sind nicht wenige Menschen, die kennen Hasselblad schon.
Nein, aber das meine ich ja. Weißt du, so der Durchschnitts Smartphone-User, der kennt Canon und der kennt Sony, aber Hasselblad, habe ich das Gefühl, ist dem ähnlich wenig im Begriff wie Red. Oder, weißt du, das ist schon ein bisschen, man muss sich schon ein bisschen auskennen, aber gleich, sie sind jedenfalls ein renommierter Name, zumindest für Kameras. Und genau, die machen jetzt zusammen mit denen Software-Seitig etwas. Ich wollte einfach schon von Anfang an sagen, ich fühle es komplett der Google aus, wie immer, so die Zusammenarbeiten, da, das ist genau nichts, das ist garantiert nichts. Das ist, da zahlt sich ein für den Namen, die basteln dort ein bisschen mit und die Kamera wird wegen dem nicht viel besser sein. Das behaupte ich jetzt einfach, ohne irgendetwas zu wissen, aber das ist jetzt einfach schon genug so Zusammenarbeiten gegeben, die genau für nichts sind. Aber,
Leica hat doch auch schon Leica-Kamera auf Huawei, oder?
Huawei haben die, und das ist eigentlich auch, das ist ein Sellout von wirklich guten Namen und so, wo das ist, ich finde das auch immer so ein bisschen tollpatschig von diesen Firmen. Ich weiss nicht, was die Marketingabteilungen und so machen, weil ich meine, schlussendlich Leica und Hasselblad, das sind so wirklich, das sind Zehntausende von Franken teure Kameras, und die machen, die föteln einfach sehr gut, teilweise digital, also ich glaube mal, die beiden haben die Transformation zu digital gemacht, aber sind klar noch aus dem Filmsegment. Und also so ein analoges Segment und die machen jetzt da verschachern ihren Namen quasi für irgendwelche chinesischen Handyhersteller, wo sie irgendwie noch mit ein paar Millionen winken. Im Fall jetzt von Hasselblad 150 Millionen auf 3 Jahre raus, glaube ich. Research and Development Kosten. Ja, eben, ich finde es wirklich so ein bisschen tollpatschig. Vor allem, weil du so einen Namen hast und unter diesen Profis, wobei offenbar schießt die Profis dann nicht, das ist nicht gleich, oder? Ja. Und vielleicht hast du dann 2-3 Leute, die sie noch kaufen, aber also, ich glaube, da geht es im Fall effektiv nur einfach, wer bietet am meisten Köln, damit du weich wirst und dann nachher deinen Namen hergibst. Das ist meine Theorie.
Ich glaube, das ist genau das Gleiche mit, weißt du, ich habe da gerade gesehen, bei dem Galaxy S7 hinter der Astra AKG, okay, das gehört ja ihnen jetzt auch. Aber weißt du, so die Idee ist genau das gleiche mit diesen Zusammenarbeiten. Alter, das ist ein kleines Krüppeltablet oder ein Handy. Und das ist mir doch egal, ob die Dolby Atmos oder irgendwie so, oder den Namen von einem fancy Audio-Hersteller. Was ist Amix? Harman Kardon? Ich weiß doch auch nicht.
Ja, Alter, ja, der Klassiker. Laptop-Büchsli, Harman Kardon. Scheppern, Kopfteile verrückt, als wenn ich ein Mikrofon reinschreie. Aber. Nein, ist wirklich so.
Schlimmer als du.
Aber was auch nie so klar ist, oder was mir nicht so klar ist, vielleicht tun die mir ein besseres lehren, aber bei diesen Zusammenarbeiten, ich habe immer das Gefühl, es geht irgendwie nur um den Namen auslehnen, aber die Kamera selber, oder ich sage mal Hardware, die entwickeln ja dann nicht plötzlich Leica für Huawei, das wird wahrscheinlich immer noch von den Chinesen selber und sie übernehmen vielleicht irgendeinen Software-Teil, was bei den Kameras benutzen oder
Oder sind so Namen,
also, ich habe nicht das Gefühl, dass plötzlich irgendwie da Leica anfängt, die Kamera selber entwickeln und dann an Huawei liefert sozusagen.
Nein, das ist mehr so beratende Funktion in der Entwicklung, aber es ist ja gar nicht möglich. Ich meine, du musst mal ein Hasselblad googeln, was für gigantisch grosse Kameras das sind. das hat, weil du, Handykameras wirst nie einfach aus den physikalischen Eigenschaften, wo Licht hat, kannst du nie eine Handykamera so gestalten, dass sie gleich gut ist wie ein Hasselblatt oder wie eine Leica, wie eine normale Kamera. Das ist einfach, das ist reine Physik. Das kannst du nicht ändern, oder? Das ist das Gleiche, wie du nicht kannst Zeit zurückdrehen oder nicht kannst irgendwie schneller als Licht sein. Das geht einfach nicht und das geht auch da nicht. Ja, und sie entwickeln tatsächlich, glaube ich, eben wirklich nicht mal mit jetzt im Fall von Hasselblatt, sondern
darum ist auch, einfach hören. Darum ist auch, macht Google so gut die Handykameras, obwohl die überhaupt keine Ahnung haben von kamerafysischen Geräten herstellen, oder? Also einfach, oder? Die machen ja keine Hardware, sondern es ist einfach eine Softwarefirma und schafft es trotzdem irgendwie super Kameras zu machen, weil es einfach Software viel wichtiger ist. Aber
diese Handygesichter.
Kennt ihr noch, die Hasselblad hat aber mal so, ich weiß gar nicht für welches Handy, aber hat so Attachments gemacht. Weißt du, hat sich.
Ja, das haben sie mal für LG oder für wer?
Motorola, LG, irgendjemand von denen, hast du so, hat so Mods gegeben. Ich weiß nicht, was das war. Aber ja. Ja, nein, ich habe das Gefühl, das ist einfach ein, genau, das ist einfach ein Werbedeal. Aber ja.
Hasselblad True Zoom. Aber das ist, ja.
Ja.
Für Moto Z, ja, Motorola, genau. Okay, und die hast du die Aufsätze können haben. In dem Fall macht es natürlich wieder ein bisschen mehr Sinn, so wie ich jetzt den Tag gesehen habe, weil der ist wirklich ein Gigantomonster, wo dann eben auch genug Licht reinkommt, dass dann eben genau das, was ich gesagt habe, die physikalischen Eigenschaften kannst du übertölpeln, was jetzt eben da bei dem OnePlus nicht der Fall ist. Das sind wirklich einfach draufgeschraubte Linsen, die sie eben vielleicht mitentwickelt haben, aber sie mit Sicherheit nicht selber machen.
Ja, ja. Okay, komm, dann gehen wir doch zum nächsten über, und zwar zu Kassettli. Weil der Erfinder von der Kassette, der ist gestorben und jetzt... wo habe ich jetzt seinen Namen? Jetzt ist mir gerade sein Name, habe ich vergessen. Der Lou Ottens, das ist ein holländischer Erfinder gewesen und der hat dann auch einen easy Werdegang gehabt, mit also verschiedenen Stationen, mit eben Philips und hat dann auch wieder, aber auch mit Sony zusammen... haben sie Zeug gemacht, wohl vermutlich einfach Zusammenarbeit von Philips und Sony gewesen, aber dort bei Philips. Dort hat er die Kassette, die mobile Kassette entwickelt und dann, aber das ist immer, das muss offenbar noch ein grösser gewesen, ich kann noch mal ein Bild voraussuchen, weil dann das Entscheidende ist dann im 63er gewesen, die Compact Disc, oder also die kompakte, nein, das werden kompakte Kassetten einfach, nein, Compact Disc werden wiederum CD. Aber eben die hat er auch mitentwickelt. Das ist wirklich, der hat einiges gemacht. Zuerst die Huren Laserdisc, das ist etwas ganz Geiles, die riesigen Huren Schieben. Und, und dann eben die CDs. Ja, das finde ich auch noch. Das finde ich wirklich straub. Ich habe das mehr reingenommen, jetzt nicht um gross über den Ding reden, auch wenn das sicher natürlich eine Leistung war, was der da entwickelt hat. Aber Kassettli, ich meine, bei dir ist klar, Simon, aber du kennst gar nicht, Luca, bei dir ist du auch noch mit. Hast du überhaupt noch Kassettli?
Ja.
Ja, du bist ja so nicht so viel jünger.
Nein, aber ich weiß nicht, wo der. Ich weiß nicht, wo der Cut-off.
88.
Ich weiß aber nicht, wo der Cut-off dort ehrlich gesagt ist. Weißt du, wer ist nicht mit Kassetten aufgewachsen? Wusstest du das echt?
Also, ich glaube, meine erste. Also, ich erinnere mich noch sehr gut an meine erste DVD. Und das war Matrix, gewesen, der erste. Was war das? Gewesen? 1999, 2000, irgendwo dort umeinander.
Aber das ist
schon CD vor allem. Weißt du, da überspringst du eigentlich schon CD. Mir hat jetzt mehr Wunder genommen, eigentlich, denn dort wüsste man nämlich, vielleicht, für, wenn der Wechsel gewesen wäre.
Aber reden wir nicht, sorry, reden wir nicht von, ich bin bei Kassette, ich bin bei VHS.
Aha, nein, genau.
Audiokassette.
Ja, genau.
Audiokassette. Ja, gut, die habe ich auch gehabt. Ja, die habe ich natürlich auch
gehabt. Genau, sorry, wir reden von genau, Kassette, also die typischen Kassette, oder? Also die Tonbandkassette, wo man mit dem Bleistift hat, mit dem müssen aufrollen, wenn es wieder mal irgendwie ein Band rausgespickt ist und so.
Ich habe im Fall ein Dings gehabt. Nach dem CD-Player habe ich einen Mini-Disc-Player gehabt.
Ja, logisch, habe ich immer noch. Ich habe griffbereit. Warte mal. Nein, ich habe ihn in einer Schublade hinten dran.
Der ist irgendwie nie richtig, der hat sich nie richtig durchgesetzt.
Nein, das war ein Konfirmationsgeschenk, natürlich. Dann haben wir Minidiscs, ganz geil. Minidisc Recorder sogar. Ja, gigantisch, da haben wir noch einen kleinen gekauft. Aber das war bei uns also sicher etwa 6-7 Jahre en vogue, der Minidisc.
Schon? Nein, aber ich nicht, der Einzige, der einen hatte. Ich hatte die geilste Musikqualität gehabt, aber ich bin der Einzige, der es hatte. Und ich konnte nie Minidisc-CDs mit jemandem tauschen oder so.
Wir haben halt dort so unsere DJ, unser DJ-Räumli gehabt. Also, ja, DJ. Ich sage jetzt dann mal DJ-Räumli, nicht Kiffer-Räumli. Und haben dort immer so unsere Mixtapes aufgenommen. So, ja. Aber die erste Kassette, weiss ich auch noch nicht gehabt haben, das war Michael Jackson Dangerous gewesen.
Du weißt das nicht. Ich weiss, die hat meine Brüder gehabt. Ich habe natürlich immer Sachen von meinem Bruder, ist knapp 2 Jahre älter. Ich habe natürlich immer seine Sachen bekommen. Und dann immer in so einem 1,5 Jahresrhythmus auch alles cool gefunden, was er cool gefunden hat. ich war mir auch genau Dangerous, die hat er definitiv weg gehabt. Ich überlege aber, ich wüsste nicht, was. Gut, die erste
ich
Geschichte.
Ich habe ganz viel Kasperli-Theater gehabt.
Ich wollte jetzt eben sagen. Das ist garantiert die erste, die ich hatte. Also Kasperli-Theater und.
Ja,
Pumuckl, Pumuckl und TKKG.
Das Zeug habe ich ausgeblendet, aber das ist die erste selber gekaufte Kassette. Und nachher haben wir dann, dann ist auch ACDC, Def Leppard und so Zeug
gekommen. Hast du eine Kassette gekauft? Ich meine, in dem Alter habe ich doch kein Geld für.
Das war unser Hobby. In der Primar haben wir von der Twil in die Stadt, auch mit dem Kumpel und Irenis ausgeliehen haben. Und dann sind wir in Ex Libris. Oder sonst hat es dort noch so ein, wirklich so ein, oder ein Ding, wie heisst der da, Jäcklin oder so ein sonstiges Kassettengeschäft. Das hat wirklich nur Kassetten gehabt. Und dann bist du dort drin und nachher bist du dort im Heavy-Metal-Sektor und hast dir einfach mal eine rausgezogen und dann ist dein Sackgeld verdünnt. Und hast dann noch irgendwie einen Hamburger gekauft im Mac und dann ist das Sackgeld verdünnt. Dann hast du das beim Kollegen daheim, hat man dann jeweils die andere Kassette, die der gekauft hat, schnell überspielt, damit alle alles haben. Und so ist das gelaufen. Und einfach man hat einfach Stutz für eine gehabt. Ich meine, die Dinger haben schon irgendwie, ich nehme mal an, bereinigen, etwa 30 Stutz würde das heute kosten wahrscheinlich. Also ja, schon etwa ein 20er gewesen, wo du dort aus dem Tisch hast. Oder?
Ich freue mich im Fall, vermutlich schon, aber ich mache mir keine Erinnerung, die ich je gekauft habe. Wir haben das immer aufgenommen, eben genau irgendwie. Entweder hast du am Radio aufgenommen, oder? Hast du so deine Tapes zusammengestellt?
Ja,
mit dem gleichen scheiß Fehler drin. Oder eben, du hast sie einfach drin bekommen. Weil du genau, jeder hätte natürlich dann zuhause seine Stereoanlage gehabt mit 2 Kassetten. Ding, und dann hast du dort aufgenommen und dort. Das ist so geil gewesen. Ich muss schon sagen, das Analoge, muss ich auch sagen, das vermisse ich schon irgendwie. Also, das ist ja übrigens, die sind ja, glaube ich, schon länger jetzt wieder im Trend, oder? Weil ich meine, ich gebe dann der Tochter auch mal irgendwie einfach, weil das ist einfach lustig, oder? Sie hat jetzt zwar schon CD, aber irgendwie ist es halt gleich witzig. Kassettel ist einfach, das ist einfach etwas rein tun, klicken und so. Ich glaube, das ist schon befriedigend. Also, der Zirrenplayer hat natürlich auch Kassette.
Nein, es hat natürlich in dem ganzen Vaporwave-Releases, das ist eine Musikart, die sich so ein bisschen orientiert, so ein bisschen 80er, aber so ein bisschen träumerisch. Ja, da könnte man mal ganze Folge drüber machen. Aber die bringen alles auf die Tape raus. Das finde ich mega geil.
Ich mache mich nur noch an irgendwie DJ Snowman, habe ich mal ein Kassettli gehabt. So ein Techno-Schissel.
Das ist Trance, oder? Ja.
Keine Ahnung. Aber das ist wirklich so das Einzige, und ich mir jetzt gerade mal überlegen, wenn ich wirklich die Schule gelaufen bin mit dem Sau-Laut, dass sie irgendwie durchgeblutet haben. Und dann hast du gemeint, bist du der Coolste. Dabei noch
Progressive und Hard Trance.
Noch nie hat irgendjemand anders cool gefunden, weil der in seinen scheiß Kopfhörer laut irgendeinen Sound hört. Noch nie. Das könnt ihr einfach vergessen. Ich kann doch cool finden, wenn ihr es hört, aber niemand findet so, oh shit, man, der hört aber geiler Sound.
Das ist
super laut,
das ist
badass, Mann.
Das
tönt dann
nur
scheiße. Das Gleiche ist
im Auto. Ja, genau. Wenn dein Auto chattert von der Vibration, weil du irgendeinen Güssel am Hosen bist, dann fährt niemand für ihn und findet so, du bist ein geiler Schlecht.
Hat noch nie jemand gesagt, nein, noch nie.
Hat noch nie jemand Chiba runtergelangt gemacht? So.
Ja.
Du bist Steinmann. Dein komischer Hip-Hop, den ich da halb höre mit irgendeinem Bass, der dein Chassis verschluckt. Doch,
Motherfucker, Bumsi-Hacki-Ficki.
Genau. Gut, ja, da haben wir schon den nächsten Titel. Sehr gut.
Jawohl, den bitte auch notieren.
Also, dann hat der Luca noch etwas über den Michael Jordan und den Jordan mit einem B.
Ja, genau, der Michael Jordan. Michael B. Jordan, ganz kurz.
Michael Babbitt Jordan.
Michael Bay Jordan.
Ah,
Michael
Bay.
Nein, nicht der Michael
Bay. Ah, ja, mit dem Michael Bay, ja.
Der Michael B. Jordan, seine Karriere, würde ich sagen, hat vor allem mit Creed recht steil angefangen. Vorher eigentlich sogar noch im missratenen Fantastic Four-Film, aber nachher spätestens mit Creed hat man ihn tatsächlich auch als guten Schauspieler dürfen kennen. Ah nein, wie heißt er? Kaiser Cron? Chronicles, oder der, der wo so, so Superhelden spielt, wo, also so, so drei Jugendliche spielen, die plötzlich Superkräfte
haben. Ja, und irgendwie so, ich nie geschaut,
weil Found Footage-mäßig. Ja. So. Mm, ja, ja, genau, genau, dort eigentlich. Ja, ja, ich hole wieder raus. Er ist jedenfalls bei Creed, spielt er ja den Adonis Creed, der Sohn vom Apollo Creed, der in den Rocky-Filmen lange Zeit am Rocky sein Rival und nachher später bester Freund war. Und eigentlich, die News ist relativ kurz und schnell erzählt. Er wird die Regie übernehmen, tatsächlich, selber die Regie übernehmen beim dritten Film. Und der dritte Film soll am 23. November 2022 ins Kino kommen.
Hat er schon mal Regie geführt?
Nein, das ist sein Regiedebüt. Aber ich würde sagen, er hat ein paar gute Lehrmeister gehabt. Also der erste Film hat ja noch den Ryan Coogler inszeniert. Er hat dann auch Black Panther inszeniert, auch wieder mit Michael B. Jordan in einer Hauptrolle. Und ich glaube, erst gerade kürzlich hat er auch noch mit dem einen oder anderen berühmten Regisseur, ich glaube, genau, mit dem Denzel Washington hat er noch einen Film gemacht zusammen. Jedenfalls, ja, ich bin sehr gespannt. Also, Regiedebüt von Michael B. Jordan, ausgerechnet bei Creed 3. Ich bin mega Fan von der Creed-Reihe.
Der Stallone ist auch dabei.
Ich hoffe es doch. Gell, seine Geschichte braucht. Ist definitiv nicht. Ja, der braucht es. Auf jeden Fall. Und er ist ja nicht irgendwie aus der Geschichte raus.
Hey,
im 2, also erwarte ich ihn schon zurück.
Da kommt es hin. Ich habe das 2, wo ich dann endlich mal geschaut habe. Ich habe ich glaube, ich habe den runtergeladen. Ja, so einer bin ich. Und dann sind die russischen Sachen sind nicht übersetzt. Ich hätte gerne irgendwo gemietet, aber es hätte mir wirklich nicht gegeben. Jedenfalls, die russischen Sachen sind nicht übersetzt gewesen. Und es hat ja nicht sehr viel, aber ich habe dann wirklich mit dem Handy rasch mit dem Translate laufen lassen, wenn ich wenigstens kurz geschnallt habe, was sie dort ungefähr sagen. Hat super funktioniert. So, mir schlecht das recht.
Ah ja. Super, gute super. Sache. Ja, ja, im 2 ist es darum gegangen, dass der Sohn vom Apollo Creed, eben der Adonis, der Michael B. Jordan, gegen den Sohn vom Ivan Drago.
Genau, Ivan
Drago. Hat man sich kämpfen. Und Ivan Drago war der im Rocky 4, wo in einem Boxkampf der Apollo Creed getötet hat.
Der Dolph Lundgren.
Der Dolph Lundgren. Da war also recht beef umeinander gewesen. Und dann haben die beiden Söhne jetzt noch quasi der Revanche-Kampf. Und ja, also das 2 ist natürlich nicht ganz so gut, kommt nicht ganz als 1 an. Das 1 habe ich wirklich großartig gefunden. Das 1 habe ich so derart gut gefunden. Einer von meinen, ich würde schon fast sagen, All-Time-Favorites. Mhm. Einfach so. Das 2 dann ist einfach ist super gewesen, aber nicht mehr ganz so hoch. Aber ich bin gleich aufs 3, bin ich mega geil.
Ja,
wirklich.
Die sind einfach, genau, ich schaue einfach ab und zu die gerne mit diesen Trainingsmontagen und immer den huren nervösen, huren Kampf dort. Das ist immer das gleiche Prinzip, aber irgendwie ist es dann gleich wieder spannend.
Ja, 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 klar, gut klar. So. Aber ich muss sagen, es sind wirklich, vor allem im 1 erinnere ich mich noch gut, hat es zwei Kämpfe, oder ich glaube einen, der erste, den er macht, wo fast sein ganzer Kampf ist ein One-Shot. Hm. Und das ist einfach grossartig inszeniert. Aber das ist halt der Ryan Coogler, der einfach ein geiler Regisseur ist auch. Und ja, ganz geil.
Cool. Und dann macht noch jemand einen Film über die Schweizer Garde.
Ja, eigentlich ist mir nur wegen der Schweizer Garde ist mir aufgefallen, der Randall Wallace heisst er, der Mann. Der hat auch schon das Drehbuch zum Braveheart geschrieben, Pearl Harbor, hat aber auch ein anderes Secretariat oder We Were Soldiers mit Mel Gibson damals. Hat er überall die Rolle Drehbuch geschrieben. Jetzt tut er selber Regie führen bei einem Film, wo The Swiss Guard heisst, also die Schweizer Garde. Und der Film spielt im Vatikan. Es geht darum, dass der neu gewählte Papst soll entführt werden, wenn ich das richtig gelesen habe. Und die erste weibliche Schweizer Gardistin muss das aufhalten.
Ich weiß voll nicht, dass...
Nein, sorry, das Lachen hat jetzt ganz... Das hat jetzt nicht so irgendwie einen Anspiel. aber ich hoffe wirklich, dass das nicht eine Persiflage wird oder keine Ahnung was. Also weißt du, dass eigentlich die Idee dahinter, dass man auch mal einem weiblichen Geschlecht eine starke Rolle gibt und so eine, ich sag mal, wie Gerard Butler oder keine Ahnung, John McClane und so weiter, dass das nicht irgendwie zu einer so unfreiwillig komische Sache verkommt. Das wäre schade.
Das, so wie du jetzt das erzählst, gehe ich schon 90% davon aus, dass es das ist. Ja,
vor allem, wenn
es ist genau das, wenn der eine Frau eine starke Rolle geben will, dann gibst du ihr nicht die Rolle von der ersten Schweizer Gardistin. Einfach nicht!
Vor allem von so einem Pünzli-Ding, weißt du, die Schweizer Garde, das ist doch auch schon lächerlich. Und dann der Drehbuch, auch, wo man Pearl Harbor gemacht hat, wo ja, der trifft ja nur so von... nein, wirklich. Ja, da, ich, also meine Erwartungen sind das sehr niedrig. Ich habe Braveheart damals auch nicht gut gefunden, aber alles mit dem Mel Gibson stinkt jetzt einfach.
Ja, ja.
Und eben...
Den habe ich selber auch aus meinem Leben gecancelt. Ja,
ja, ich weiß jetzt auch nicht. Also, aber ich finde, die Kombination passt, aber vermutlich ist der Film nicht für mich.
Du, wir werden es sehen, wir werden den ersten Trailer sehen und schauen, ob das etwas ist. Also Action-Thriller und mit dieser Synopsis...
Ja, ja. Wird ein Film.
Und dann, ja eben, also Braveheart wäre mal ein gutes Beispiel, aber es gibt ja auch noch andere Beispiele von dem Sinn der Karriere. Ja. Aber ja.
Okay.
Ja, das so viel. Also,
dann switchen wir in Big Screen über, wo etwas vielleicht mit mir gehalt. Billie Eilish, Simon.
Ja, ich habe den Doku geschaut, The World's A Little Blurry, gibt es auf Apple Plus, heisst das so, hä? Mhm. Ist ein Doc über den Stück von ihrem Album. Billie Eilish ist da das Teenage-Musikphänomen. Und da geht es ein darum, wie das Album geschrieben wurde, «When we all fall asleep, where do we go?». Das hat sie mit ihren Brüdern tatsächlich so im Schlafzimmer aufgenommen. Und du siehst halt dann so ein bisschen den Steg von dem und was sie für ein Typ ist. Und natürlich die typische Teenager-Geschichte, Coming of Age quasi. Also ein Doc, wirklich ein Doc. Also es hat eben... Die Machart finde ich noch geil, weil es hat keine also, eingespielte, auftrapierte Interviews und es hat auch keine Off-Stimme, die irgendetwas erzählt, sondern es ist wirklich einfach nur Kamera drauf und ihrem Leben und Gespräch mit ihren Brüdern, mit ihren Eltern, mit auch ganz, das ganze Label-Zeug und so, sehe ich gar nicht, das finde ich. Ja, das hat mich jetzt irgendwo noch ein bisschen interessiert, oder? Wie ist der Deal gestanden, etc. und so, oder? Das ist aber natürlich nicht die Aufgabe, oder das wollen sie auch gar nicht darstellen, weil sie natürlich genau den Vibe von, wir haben das, jeder kann es schaffen, wir haben das bei uns im Schlafzimmer aufgenommen und so, und ihr müsst im Fall nicht irgendwie, und das Label hat im Fall die auch nicht irgendwie mega pusht und ihren irgendwie teure Studiozeit zahlt, sondern das ist wirklich einfach frei und kreativ und wie sie will und so. Das zeigt sie so ein bisschen. Dass es bei Apple Plus läuft, sieht man auch, weil ihr Bruder, der Phineas, hat immer sehr, sehr, sehr prominent, vor allem am Anfang, sehr prominent immer einen Apple Watch an. Das ist wirklich weird. Das ist wirklich weird, aber die ist immer sehr prominent. Aber ich finde es sehr gut gemacht, vor allem weil halt die Billie Eilish wirklich noch, also ist eine spannende Persönlichkeit. Ich finde ihre Musik, also ich finde es wirklich sehr gute Musik, die sie macht. Ist nicht jedem das seine und so, aber es ist noch herzig. Wir sind nachher so, der Justin Bieber ist ihre Kindheitsheld und sie ist mega verliebt gewesen in den, so wirklich schon fast psychomässig und so. Ihre Mutter hat sie wirklich dann zur Psychiaterin schicken, weil sie gefunden hat, das geht einfach nicht und so. Und sie trifft dann tatsächlich und so einig und er telefoniert dann auch mit ihm und so. Und dann merkst du, ich meine, sie ist der Megastar, oder? Sie ist abartig. Sie hat das Hallenstadion ausverkauft. Das sehen wir übrigens auch. Aber geht nach einem komplettes Loch, wenn sie den Justin Bieber oder den Orlando Bloom kennenlernt, irgendwie behind the scenes. Weil sie ist dann eben trotzdem immer noch ein 17-jähriges Mädchen und wo dann wahnsinnig irgendwie so emotional wird. Und sie hat irgendwie, ja, du siehst auch ihr Tourette-Syndrom, das sie hat und so, das weiss man auch. Und das ist wirklich ein cooles Ding. Und eben ein kleines Easter Egg, das einzige Mal, wo nicht Englisch geredet wird, wird Schweizerdeutsch geredet in dem Film. Es ist wirklich weird. Weil, nicht mal untertitelt, weil sie beim SRF 3 ein Interview gibt, wenn sie in der Schweiz ist, und dann hörst du einfach die A-Modi von der Moderatorin dort, die A-Moderation, hörst du einfach knallhart auf Schweizerdeutsch. Habe ich noch lustig gefunden. Aber sehr empfehlenswert, der Film, ein bisschen zu lang, geht ein bisschen etwas über 2 Stunden, hätte man gut einmal eine halbe Stunde können rausschneiden können, aber es ist halt noch viel mit Musik und so, und darum ist es noch ertragbar. Also man hört den ganzen Songs auch und sieht den ganzen Mitschnitt von Live-Auftritten, darum wenn man das weglassen würde, wäre 1,5 Stunden. Und ist ja, sehr, sehr, sehr spannend. Habe ich sehr gerne geschaut über eine junge Künstlerin, die da eine ganze Generation bewegt.
Ich glaube, ich habe nur ein Lied von der gehört. Das. Wie ist jedes
Bekannte? Bad
Guy.
Ja, genau das.
Bad Guy, ja.
Genau.
Ja, ich stehe halt so ein bisschen auf so ja, Frauen, die ein bisschen melancholischer und so. Und
das, ich kenne es ja, von TikTok.
ich kenne viel Musik von TikTok, ja. Muss ich sagen. Muss ich zugeben. Ich weiß jetzt nicht, ob das mir ehrt oder nicht. Aber.
Ja, das weiß ich auch nicht. Gehen wir weiter. Also komm, dann gehen wir noch kurz in die Spielecke. Und ich habe es schon vor zwei Wochen knapp gespielt, denke ich, aber ich habe es nicht vergessen, darüber zu reden. Und zwar Blizzard Arcade.
Ja, was ist das?
Genau, das ist eigentlich noch speziell. Das ist, ich weiß nicht, den Namen finde ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch, weil es ja nicht das. Es hat nichts mit Arcade zu tun. Aber sie haben, Blizzard hat drei von ihren alten Games: das Rock'n'Roll Racing, Blackthorn und Lost Vikings. Haben sie in so einer Collection rausgegeben. Mm. Und genau, das sind ihre drei ersten Games gewesen, bevor sie dann mit Diablo und so durchgestartet sind. Und das ist noch geil, du kannst einfach auswählen, du kannst einfach auswählen zwischen der SNES oder der Mega Drive Version oder dann so einen, die Ultimate Edition, wo dann so die besten Features aus allen hat. Ja, es ist noch witzig gemacht. Du hast dann auch, was ich fast interessanter finde, die ganzen Hintergrundinfos, kannst auch anschauen mit so Interviews und weißt du, so die Making-ofs vom Game, weißt du, mit Artworks und ja, einfach kannst du durch die Dokumente durchscrollen und das finde ich auch so geil, wenn du so siehst, wie es mal ursprünglich aussieht, ist noch schön gemacht. Und Dude Games, ich meine, wer es jetzt nicht kennt, Lost Vikings ist, glaube ich, das bekannteste von ihnen. Das ist so ein bisschen Jump and Run mit ein bisschen Rätselelement, drei Wikinger, die jeder unterschiedliche Eigenschaft hat und die müssen dann einfach alle zusammen ins Ziel kommen. Rock'n'Roll Racing ist so wie solche Micro Machines, ein Renngame, das von oben siehst. Die anderen Fahrzeuge kannst du auch kaputt machen, die kannst du ins Auto aufrüsten, mit Waffen, kannst du Nägel hinten rauslassen. Und das hat wirklich auch so Rock'n'Roll Sound. Das heißt, wie soll man sagen, wenn sie es nicht gemacht haben für das, das ist so irgendwelche 70er, 60er Lieder halt. Yeah.
Highway Star.
Ja, ja, genau.
Von Ding.
Cheap Trick.
Yeah, Deep Purple.
Ja. Also ich glaube, das fängt recht wirklich sehr geil. Und Blackthorn, das finde ich auch noch speziell. Das ist irgendwie ein, für eine Art ein Sidescroller, hat mega langsame Bewegungen. Du bist irgendwie so ein Dude mit einer Shotgun, der dann lustiger so hinter sich kann auch schiessen, weil so mit coolen Sieg halt, oder? So ein Muskelmann, so ein bisschen düster. Und ja, ja, ich habe es jetzt nicht mega lang gespielt. Ich kenne das von früher nicht. Ich habe die Steuerung ein bisschen umständlich gefunden, wie du immer musst irgendwie die Waffe mit vorne nehmen, wieder weg, damit du kannst ducken oder irgendwo hochklettern. Ja, aber egal, wer es die Geschichte, die History von Blizzard ich will näher kennenlernen, mal schauen, was die früher gemacht haben, ist es sicher geil, Blizzard Arcade Collection. Ich habe den Preis jetzt gerade nicht, zwischen 20 und 30 Stutz. Du, easy, also jetzt nicht irgendwie übermäßig viel Liebe oder Aufwand reingesteckt, aber ist jetzt auch nicht halbgar. Es ist wirklich ist noch cool, also wer sich für das interessiert, kann man das
Gamen. Ist ein nice als Archiv und so.
Ja, ja, genau. Aber jetzt auch nicht weltbewegend. Dann das nächste, Maquette. Das ist bei PlayStation Plus ist gratis jetzt gerade dabei. Sonst gibt es aber auch auf dem PC. Ist ein Puzzle-Game, First Person. So ein bisschen subliminal-mäßig. Ein lustiges Prinzip, du kommst irgendwo rein, wo dann so eine Miniatur, ja nicht Stadt, aber einfach, es hat dann so ein Schloss und einen Park und sonst noch komische, fancy Gebäude, oder? Und das siehst du so miniaturmäßig vor dir. Und dann außerhalb, also das steht dann so in der Mitte von einem Raum, aber gerade außen dran sind all die Gebäude in echt, oder? Also es ist wie eine ist in Miniatur und gerade außen dran ist in richtig gross. Und jetzt am Anfang, das Game ist wirklich, glaube ich, nur so 3 Stunden lang oder so, und die erste Stunde ist es eigentlich immer das gleiche Prinzip mit Sachen gross und klein machen. Weißt du, du hast dann zum Teil irgendwie ein Element, wo in gross draussen ist und dann oder dann nimmst du das rein in die Miniatur und droppst es dort rein, damit es dort grösser wird oder du nimmst du kannst im Miniatur-Ding irgendeinen Hebel betätigen, weil du im Grossen nicht trainieren kommst, weil es halt einen Haken dazwischen hat. Dann kannst du im Miniatur ganz kleine Knöpfchen drücken oder du nimmst im Miniatur irgendeinen Bruck raus oder irgendeinen Stein und droppst ihn dann, gehst wieder raus, leischen wieder rein im grossen Bereich, dann gehst wieder zurück ins Miniatur, wo er dann noch kleiner geworden ist. Weißt, und so kannst du zum Teil mit den Sachen interagieren. Oder irgendwo nimmst du zum Teil mal einen Schlüssel, wo ihn gross ist, oder? So ein metergrosser Schlüssel. Und dann schmeißt du ihn aber noch ins Miniaturding rein, wo du natürlich dann, wenn du wieder rausgehst, ins Original, dann ist er gigantisch gross und kannst noch das Brot brauchen. ist noch witzig, aber irgendwie habe ich auch gefunden, es wird so ein bisschen. Es wird sich schnell alt. Ich nicht, es ist nicht so extrem originell, das Ganze. Ich das Prinzip habe ich halt auch schon in anderen Games gesehen.
Mhm. Ja, wer hat das erste geheißen, das gemacht hat? Das ist recht mindblowing, aber ich weiß eben den Namen
nicht. Also ich habe Subliminal habe ich mal gespielt gehabt, und das hat aber noch ein anderes gegeben. Und ich, was ich gelesen habe, dann auch später, zum Teil jetzt ist es irgendwie easy, weil die Mechaniken sind immer so die gross-kleinen Sachen, oder? Aber später hast du wirklich zum Teil einfach Sachen, die nicht gut kommuniziert, wo dann du bist. Da hast du wieder das Gefühl, es geht über Grösse, aber es ist eigentlich, die Lösung ist völlig woanders. Und ja. Eigentlich erzählt das Game auch eine Geschichte, also weißt du, von irgendwie so einem Liebesbärli und so. Und immer wenn du wieder das Rätsel weiter löst, erzählt er dir wieder ein bisschen etwas, steht ein bisschen Text an der Wand. Und ich finde auch, das ist wie so ein bisschen, sie sind super Voice Actors, oftmals sind es auch bekannte Schauspieler, an einem Nachschauen wäre eigentlich. Sehr gut vertont, aber ich finde die Geschichte jetzt nicht irgendwie übermäßig interessant. Das heißt, es ist nicht so, dass jetzt das eine grosse Belohnung wäre. Es geht dann einfach weiter und sie erzählen ein bisschen weiter. Ich finde es easy. Also ich meine, wenn du Rätselgames cool findest, es sieht sehr schön aus und auf der Playstation, wie gesagt, kannst du es mit dem Abo gratis holen. Ich habe es vor allem auch angeschaut, weil es von Annapurna ist der Publisher, kann man auch aussprechen. Und die, das finde ich einer von den geilsten Publisher. Die wirklich, ja. Eigentlich ist das für mich auch so ein Qualitätsmerkmal. Weißt? Die haben Outer Wilds, Journey, Donut County, Stray, Gone Home. Und das ist jetzt für mich so ein bisschen, ja. Ich finde es nur easy. Also, wie gesagt, Maquette heisst PlayStation oder PC. Dann das andere, was momentan auch voll gehypt wird, ist das Loop Hero. Das ist etwas ganz Spezielles. Das ist, jetzt sieht aus wie so ein altes DOS-Game irgendwie oder so. Wie so Pixel-Grafik. Und es ist noch schwierig zu beschreiben. Die eine würde sagen, es ist ein Idle-Game. Das stimmt nicht ganz. Es hat so ein Fantasy-Setting. Und irgendwie ein komisches Wesen hat einfach die ganze Welt kaputt gemacht. Und, aber du lebst noch irgendwie und du versuchst jetzt, glaube ich, wieder aufzubauen. Das eigentliche Spielprinzip ist, du siehst einfach so zweidimensional einen random generierten Weg. Wirklich so 2D, einfach so, wo irgend so ein Viereck mit ein paar Knicks drin. Und dieses Figürchen, wirklich so, wo es irgendwie 20 Pixel besteht, so ein weißes Figur läuft dort automatisch durch. Und dann hat es dort dann einfach einmal so Gegner drauf und dann ploppt auch automatisch der Kampf auf und dann verhaut es den wirklich wie ein Idle-Game, oder? Es läuft einfach, wenn du nichts machst, läuft es einfach durch, verprügelt ein paar Gegner. Von den Gegnern kommst du aber dann Ausrüstung über, wo du kannst ausrüsten und du kommst dann eine bessere über, kannst dann selber entscheiden, welche du ausrüsten willst. Und das andere Element ist, dass du auch immer wie so Tiles, also weißt du, so Feldchen bekommst, wo du auf dem Spielfeld kannst platzieren, oder? Du siehst, in der Mitte ist das Spielfeld, wo immer dort in deinem Jockel immer im Kreis läuft, oder? Und dann auch immer ein Tag, wenn er einmal durch ist, dann ist er wie ein Tag vorbei und dann heilt er sich zum Teil wieder. Und aussen dran jetzt wie so Feldchen, und die kannst du, wie zum Beispiel kommst du ein Wiesenfeldchen über, du kannst das einfach irgendwo hinpoppen und dann, das heisst dann irgendwie, dass dich pro Tag zwei heilt. Oder du kannst Berge hinmachen, aber du kannst eben auch Monster hinmachen. Du kannst ein Spinnennest oder ein Vampirhaus kannst hinmachen.
Aber ist es so in dem Fall das verrückte Labyrinth-mäßig, wo dann also die Tiles oder irgendwie der Siedler oder so, nein, was, Carcassonne und so, das ist ja so ein bisschen, dort hast du immer
Feldjahre machen und auf so. Auf eine Art, das heißt, es geht nicht um die Wegfindung, oder? Dort ist, es geht eigentlich wirklich darum, du musst so deinen Weg. Du musst genug Gegner dann rein tun, damit du genug Erfahrungspunkte sammelst, weil am Schluss gibt es einen Boss. Und wenn du natürlich wenn du einfach gar keine Gegner rein tust, dann lebt dein Typ natürlich immer, aber sammelst auch keine Erfahrungspunkte.
Ah, okay. Ja, das heisst, du kannst nicht irgendwie durchrushen, weil du. Ja. Er kämpft ja von alleine. Okay. Oder du kannst gar nichts steuern.
Taktisch. Nein, genau. Und dann ist das andere ist einfach nur, du sammelst Ressourcen, du kannst immer wieder ins Camp zurückgehen. Wenn du stirbst, dann hast du einfach nur 30% von der Ressourcen, kannst behalten. Du kannst gleich weiter gamen. Hast aber nur 30% von der Ressourcen. Wenn du mitten in einem Run abbrichst, hast du 60%. Und alle hast du immer, wenn du einen Run machst und beim Camp oben bist, dann kannst du sagen, jetzt willst du ausloggen sozusagen. Und dann kannst du mit den Ressourcen deine Basis, so zweidimensional, kannst du irgendwie in Schmiede und so bauen, wo mehr Upgrades gibt. Aber jetzt, warum es die Leute so extrem geil finden. Ich bin wirklich noch nicht an dem Punkt. Aber du merkst, du...
Ja, nein, also, wo du es geil findest, bist du noch nicht an dem Punkt, oder?
Ich habe gestern eine Stunde gespielt und gefunden, ja, ich finde es jetzt ein bisschen repetitiv, oder? Und heute Morgen aber gleich den Bock gehabt, um so einen Run zu machen, weil du kannst es ein bisschen passiv... Nicht ganz passiv, du musst ja gleich amigs pausieren und Zeugs ausrüsten. Mhm. Aber es gibt dann so lustige Kombinationen, weißt du? Irgendwie habe ich zum Beispiel gemerkt, wenn du irgendwie... den Felsen hinbaust und dann machst du irgendwie 3x3, so ein Raster, dann plötzlich gibt es einen Berg draus und nachher hat es dort Harpien. Und das hat offenbar mega viele so versteckte Sachen, wenn du Sachen kombinierst. Du kannst einen Teil zum Beispiel auch neben dem Sumpf, kannst irgendetwas platzieren, wo dann immer automatisch schwache Gegner frisst und dir Erfahrungspunkte gibt. Und all die Karten, die du da platzierst, die kannst, das ist wie ein Deck. Du kannst dann auch noch auswählen, glaube zwischen 13 Karten oder so, welche überhaupt drin sein sollen. Und offenbar gibt es recht viel Tiefgang dann mit Sachen, die du kannst entdecken kannst. Weißt du, irgendwie, da gibt es Vampir und da gibt es Vampirism, weißt du, dass du haust und Leben zurückbekommst, aber irgendwie im Sumpf oder wie auch immer reagiert und das Zeug anders. Dann du schaltest dann auch noch, es gibt insgesamt 3 Klassen, ich habe jetzt nur den Standard, den Krieger. Es hat schon noch was. Also ich bin wirklich noch nicht dort, wo ich sagen kann, ich finde das jetzt ein sensationelles Game, aber es hat schon, ich muss es schon noch ein bisschen weitergeben. Ich finde, es hat was. Loop Hero heisst das.
Und geil, das ist
20 Stunden. Ja, irgendwie doch. Und natürlich, wie immer, Valheim. Wir haben jetzt gerade den letzten Boss noch gefunden. Den legen wir dann noch. Und ich glaube, dann zocke ich dann vermutlich sobald. Ich habe das Gefühl, sobald die nächsten Ding Games kommen, bin ich dann vermutlich mal weg. Bei dem. Ich habe nicht so einen Eindruck.
Ja, ich habe es jetzt nicht mitgegeben, wegen meiner Verletzung und so. Fast nicht können im Bildschirm meine Gaffe, aber wir sind noch nicht. Jetzt müssen wir dann wieder ran. Ich glaube, das Wochenende gibt es noch mal einen.
Ja, solange Kollegen zocken, muss ich eben. Es ist halt das Multiplayer-Game. Habe ich immer noch einen Bock, um mondäne Arbeiten machen, wie jetzt brate ich einfach mal irgendwie 50 Loks Fleisch und mache einen feinen Blutpudding.
Ja.
Ja, also.
Yes, und ich kann auch.
Ja.
Wenn wir das, oder hast du das
du,
noch
reinnehmen? Doch,
das haben wir rein. Doch, wir haben Zeit. Also, ja, genau. Ich habe das erste Mal jetzt wieder, seit langer Zeit wieder mal Paper Magic, also Magic-Karten, Magic the Gathering, Sammelkartenspiel gezogen, weil die gehen immer so Blöcke raus, oder? Dann kommen immer neue Karten und so, weil sie ja immer mehr verkaufen wollen, weil auch die halt einfach süßen Nektar vom Kapitalismus unterworfen sind oder von dem gesuckelt haben, wenn sie natürlich immer noch mehr Sets sonst noch nebenbei rausgeben und dann machen sie so Remastered Sets oder Masters Sets. Das sind alte Karten, die man nicht mehr kaufen kann und die sie auch nicht wieder gedruckt haben, die sie dann wieder auflegen und ja, dann die sind aber aus ganz vielen verschiedenen Sets. Das heisst, sie passen dann meistens eben thematisch nicht wirklich zusammen. Und für das, was ich am liebsten spiele, nämlich Draft oder Sealed, das ist ein Spielmodus, da bekommst du 3 Päckchen mit Karten oder 6 Päckchen mit Karten und musst dann aus dem einfach das beste Deck machen und spielst dann gegen andere. Und weil das nachher die Master-Sets, die haben nie richtig so zusammengepasst, die sind damals schon noch nice gewesen zum Spielen und so, aber irgendwie, dann hat es einfach auch irgendwie an meine Scheisskarten drin gehabt, wo du hast dann irgendwie 3-4 gute und der Rest sind irgendwie eigentlich, ja, das sind Kartonabfall. Und jetzt, weil sie machen das, damit du einfach keine Chance hast, Teilkarten zu bekommen, die hunderte von Franken kosten und so, damit sie die Preise ein bisschen abdrücken und so. Und jetzt aber haben sie Time Spiral Remastered. Time Spiral ist ein Set, das vor 15 Jahren rausgekommen ist und sie haben jetzt einfach, das sind 3 Sets, die dann aber so zusammen gehört haben und sie haben jetzt also auf 1 Set mit nur den besten Karten kondensiert und für das bin ich super pumped, weil wirklich einfach, das ist einfach ein geiles Set gewesen. Es sind geile Karten drin, die Karten, die drin sind, haben auch einen gewissen Sammlerwert. Für die es kennen, ein Tarmogoyf ist auch dort wieder aufgelegt, das ist so ein bisschen die Kreatur der Kreaturen, aber sonst auch wirklich lässiges Zeug drin und es sieht einfach mega geil aus, um das draften und dann nachher mit dem spielen und hast vielleicht sogar noch Value und kannst vielleicht das investierte Geld zurückholen, wenn du irgendeinen Tarmogoyf ziehst oder was auch immer. Mega geil. Und das andere, was ist, und das hat mich wirklich dann einfach, wegen dem bin ich wirklich, das hat mir dann den Grund gegeben. In jedem Pack ist sicher eine Karte mit dem alten Frame drin, also mit dem alten Rahmen. Magic the Gathering hat mal vor irgendwie 10 oder ein mehr Jahren haben sie einen neuen Rahmen gemacht, sogar über 15 Jahre, haben sie einen neuen Rahmen gemacht von dieser Karte, die rundum ist, also das Design geändert. Und das ist nice, das neue Design, das kennen wir alle und so, das hat ein bisschen mehr Platz für Bilder, aber die alten sind halt einfach Nostalgie. Und sie haben jetzt eben neue Karten, wo noch nie im alten Rahmen gewesen sind, gibt es jetzt im alten Rahmen. Zum Beispiel Grey Merchant of Asphodel oder irgendwie Fazis ist, glaube ich, auch nie im alten Rahmen gewesen. Und True Name Nemesis natürlich, ganz gut. Young Pyromancer, Primeval Titan. Huere geil.
Verdammter Nerd.
Ich ja, nein, schau, die Leute wissen, dass also wenn jemand Fazis nicht kennt, der Magic spielt, dann kann er gerade aufhören, ein Magic spielen oder True Name Nemesis und so Ponder. Das sind einfach Klassiker, Path to Exile und so, das sind einfach Classics. Das sind Karten, die musst du kennen, oder? Klar, Tassigur, der Golden Fangs, das ist ein bisschen etwas für Spezialisten. Der Gary, Grey Merchant auch, aber... Nein, das sind einfach Klassiker, oder? Muldrifter, Mann, das sind Beast Within... Das sind Schreikmann, Mann! Ja, ich bin mega pumpt. Ihr merkt es. Aber wenn natürlich den Gurmag-Engler nicht kennst, das ist logisch, das ist ein bisschen neuer, oder? Aber ist natürlich klar, 5-5 Kreatur, 6 und ein schwarzes, aber mit Delf. Ich meine, da gehen die Knöpfe auf, den hast du in der zweiten Runde draußen, wenn es gut kommt.
Dann geht's ab, ja. Dann musst du keine Länder mehr tappen, Mann, dann machst du alles kaputt.
Genau. Ja, nein, also für die wirklich, es kostet ein bisschen mehr natürlich als normale Sets, weil eben der Value ist potenziell grösser. Aber ich habe jetzt, glaube ich, 160 Stutz für ein Ding gezahlt. Und auch, ich habe mir gerade mal schnell 3 geholt, weil ich bin so pumped gewesen.
Also was, für eine Box?
Für eine Box, ja. Aber ich weiß nicht, wie viel das drin hat. Das ist schnell, Time Spiral Remastered hat,
Sonst sind ja die immer so etwa 150 Stutz, oder?
Nein, momentan sind es so um die 110. Ah. Und meistens haben dann eben die Remastered oder Masters haben dann eben noch weniger Booster eigentlich drin. Ich finde es jetzt gar nicht raus. Booster, Box, mal schnell schauen.
Du hast Magic gesagt, Time Spiral, wann kommt das raus?
Freitag.
Nice.
Also, nein, nicht der Freitag, am 18. Also, Freitag in einer Woche. Cool. Kommt es raus, offiziell auf Papier. Ich setze noch am Montag in der Post an. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es auf Magic Arena auch kommt. Das weiß ich nicht. Aber eben, ich habe es jetzt einfach da reingenommen, weil ich das erste Mal wieder Paper Magic spiele und bin wirklich, ja. Das wird mit Sicherheit, also das ist jetzt echt so. Das ist ein bisschen Nostalgie zum einen und zum anderen halt einfach auch Value for Cards, Value for Money. So.
Okay.
Sind alright, lasst überhaupt noch jemanden den Podcast? Könnt mir das Mail schreiben? Sind wir Galaxis.ch.
Ja, Ender, was ist noch Vorschau? Was kommt vor euch noch die Woche? Kommt noch etwas überhaupt? Machen wir 4 Abend?
Nein, von mir diese Woche sollte noch irgendetwas zu Comics kommen. Wo man sich an Comics ziehen kann. Und nächste Woche rede ich wahrscheinlich irgendwie mal noch mit einem TCL-Guy. Über Mini-LED, da plane ich eigentlich auch noch etwas zum Thema. Und ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen weiter vorausgegriffen. Ich will mir noch einen Gamer-Beamer anschauen. Also einen Beamer wirklich speziell für Gamer gemacht.
Cool. Uiuiui. Ja, ich habe euch letzte Woche schon erzählt von meinem Kawa-Röster, den ich teste. Oder noch nicht? Glaub
schon. Ich glaube nicht.
Ja, ich habe also ein Röster, den App-gesteuerten Kaffeeröster, wo ich jetzt auch schon bin. Ich bin grünen Kaffee holen. Bei Leuten, die mit alles zusammenarbeiten, habe ich gedacht, ja, da bekomme ich irgendwie so 200 Gramm von vielleicht 4 Sorten. Ich habe riesige fucking Mini-Grips bekommen. Ich bin also mehr als 6 Kilo grünen Kaffee. Und die haben eben den Ikawa Pro, heisst der. Der kostet 4'000 Stutz. Ist wirklich so auf dem Tisch. Kannst du aufstellen, kannst 50 Gramm Kaffee pro Mal rösten. Und da gibt es eine Home-Version von dem. Und ich habe jetzt herausgefunden, was der Unterschied zwischen Home und Pro ist. Ist übrigens App-gesteuert. Und das erste Mal, ohne Scheiß, das allererste Mal, dass ich ein Küchengerät, das App-gesteuert ist, einfach einwandfrei funktioniert und wo logisch zum Bedienen ist, wo immer funktioniert, nicht irgendwelche Pairing-Scheisse auftritt, wo einfach, es funktioniert einfach, es läuft. Das habe ich noch nie, wirklich, und ich habe schon x Sachen mit App-Support getestet, noch nie passiert, weil alle sagen, ja, wir wollen App-Support, ne? Oder irgendwie Yes, wie wollen Sie ab? Ich weiß jetzt nicht, wieso das in Deutsch englischen Akzent macht. Aber dann nachher den Köln nicht in die Hand nehmen, um richtige Softwareentwickler zu zahlen. Und die Guys, die den IKAWA machen, sind eben, glaube primär Software-Guys. Und der Home-Rüster hat natürlich ein bisschen weniger als der Pro, aber ich bin jetzt da, seit Tagen schmeckt es bei mir wie ein Kaffee-Rüster. Es ist mega geil, ich bin mega pumped.
Also, Rund, dann, cool. Dann wollen wir nächste Woche, wenn der Test fertig ist, musst du ein Update bringen.
Bringe ein Update. Ja, der Test wird noch ein bisschen dauern. Aber ich mache das auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch abgemacht, mit der, wenn ich den grünen Kaffee hole. Die zeigt mir auch noch mal, dann kann ich ihn noch vergleichen eben mit dem Pro, weil die haben den Pro dort. Das finde ich dann auch noch easy. Wir verkaufen den Pro eben bei uns nicht. Der ist wirklich nur für Professionals. Und dann habe ich noch mit meinem Kaffeeröster abgemacht. Auch der hat Bock, den mal anzuschauen. Und dann gehe ich bei dem vorbei und dann auch vergleichen mit einem. Es gibt andere so Home Roasters, die ein bisschen mehr kosten. Mit dem tun ich es noch vergleichen. Und dann mit der richtig grossen natürlich, mit dem richtig grossen Hobel auch noch. Das wird schon noch, wird noch eine ausführliche Story. Aber geil.
Easy. Nice. Ja, ich habe ja jetzt mit dem da, dass ich das auch noch gezeigt habe. Ich habe da mein letztes Mic noch getestet. Endlich. So kann ich da noch kurz meinen Ratgeber mal zusammenfassen. Meinen Ratgeber / angetestet, was auch immer. Den mache ich sicher noch und dann. Ist mir noch eine Story zu hinkommen, die ich mal gerne machen würde, weil irgendeiner geschrieben hat, er findet Erangel hier in PUBG die geilste Map, die es je gibt. Habe ich gefunden, ich könnte mal eine Story machen mit den geilsten Multiplayer-Maps. Ich muss mal schauen, weil das ist.
Verschiedene Games.
Ja, genau, wirklich einfach, was einem gerade einfällt. Irgendwie, das, ja, weil da gibt es einfach geile. Also, weißt du, da kommen wir schon auch noch ein paar in den Sinn. Ich glaube, es könnte noch eine coole Liste geben, wo man so cool. Ein nostalgisch werden kann. Irgendwie, weiss ich nicht. Das muss man überlegen. Ich glaube, das kann man auch relativ easy machen. Und da gibt es sicher interessante Kommentare. Okay, wenn ihr auch kommentieren wollt, könnt ihr das machen, entweder bei unserem Profil oder auf Discord könnt ihr uns reinschreiben. Dort bin ich immer unterwegs. Oder könnt ihr uns auf Twitter folgen. Ist alles, findet ihr alles in den Show Notes. Dann ja.
Danke. Oder ein Mail. Podcast@digitec.ch.
Genau. Selbstverständlich. Auch E-Mail. Also. Hat mich gefreut. Tschüss miteinander. Ciao.
Ciao, ciao.